Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und unserer eigenen Religion. Ich hatte gedacht, weil war ja gerade, waren ja Ratzinger-Festspiele in Deutschland, Religion ist in aller Munde. Ich meine, man kommt ja gar nicht mehr raus aus dem über Religion reden oder über Religion erzählt kriegen. Irgendwie Sarrazin erzählt, dass Religion doof macht, aber nur eine bestimmte Religion, nicht alle Religionen. Alleine darüber könnte man mal Abend füllen, mit diesem Mann sprechen. Der Papst war, wie gesagt, in Deutschland, die Menschen wenden sich angesichts der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche scharenweise, wirklich scharenweise von der Kirche ab. Sie wenden sich genauso scharenweise von der Religion, von dem christlichen Glauben, also von der christlichen Religion, die hier ja doch tonangebend ist in Westeuropa, ab. Wenden sich entweder der Freiheit, der Glaubensfreiheit zu oder aber anderen irrationalen Überzeugungssystemen. Und da hatte ich gedacht, mein Gott, reden wir doch mal ein bisschen über Religion hier heute Abend. Mein Gott, sehr schön. Ja, schön traditionelle Redewendung, obwohl ich gar nicht so ein Konzept von Gott in meinem Kopf habe. Aber trotzdem benutzen wir es immer wieder. Ist auch ein interessanter Punkt, vielleicht auch für Psychologen mal. Reden wir einfach mal drüber, hatte ich gedacht, und reden wir vielleicht mal ein bisschen anders drüber, und zwar indem wir versuchen, eine Religion zu gründen, weil ich meine, hey, was die anderen können, ja, und das haben sie über Jahrtausende hinweg bewiesen, dass sie Religionen gründen können. Ja, immer mal gucken, so, wie man den Leuten die Welt erklärt oder das Universum erklärt, daraus dann irgendwie so ein, wie nennt man denn das, was man daraus macht? Ja, eine Religion macht dann im Grunde. Wenn die das können, können wir das auch. Habe ich mir gedacht, weil immerhin sind wir ja eine Schwarmintelligenz. Also ihr seid die Schwarmintelligenz, ich drücke ja nur die Knöpfchen. Und hatte gedacht, wir fangen einfach mal an mit einer Begriffsbestimmung und gucken, was Religion denn überhaupt ist, was eine Religion denn überhaupt auszeichnet. Also dass wir irgendwie eine Liste von Kategorien definieren, die unbedingt vorhanden sein müssen, damit es sich bei dem von uns noch zu gründenden oder von uns noch zu definierenden irrationalen Überzeugungssystem auch tatsächlich um eine Religion handelt und nicht um eine Verschwörungstheorie oder irgendeine Esoterik, wobei Esoterik im Prinzip auch Religion ist oder Religion im Prinzip ja auch Esoterik ist. Oder nicht? Wenn nicht, was unterscheidet die eigentlich voneinander? Was unterscheidet die Leute, die an Elektrosmog glauben, von Leuten, die an Gott glauben? Irrationales Überzeugungssystem ist es beides. 0880 5x5 ist unsere Nummer. Was ist Religion, beziehungsweise was wollen wir für Kategorien in unserer noch zu gründenden Religion denn drin haben, ist die Frage. Und dran ist der Andreas, hier ist der Andreas, der eben was sehr Schönes gesagt hatte schon mal. Angstfreiheit willst du in unserer neu zu gründenden Religion haben, oder?
Ja, das wäre mir sehr wichtig.
Also nicht mehr so Kirchengebäude, die einschüchternd wirken. Irgendwie.
Kirchengebäude, die einschüchternd wirken, Predigten, falls es das überhaupt geben wird. Wir werden sehen, in unserer Religion die Angst einflößen wird es nicht geben. Also irgendwelche theologischen oder religiösen Lehrgebäude, die mit Ausgrenzung, die dann zu Angst führen kann, spielen wird es, sollte es nicht geben. Es sollte freundlich sein und dem Leben und den Menschen zugewandt sein und ja, also.
Bist du, wenn du sagst, du bist im Prinzip bist du Christ, im Prinzip bist du Protestant, dein Gott ist aber ein ganz anderer als der christliche Gott, deine Wunschkirche ist eine andere als die christlichen Kirchen, bist du überhaupt noch Kirchenmitglied oder hast du auch gesagt,
okay, ich bin überzeugtes, also mehr oder weniger überzeugtes Kirchenmitglied deshalb, weil ich nicht möchte, dass ich irgendwann mal am Ende meiner Tage unchristlich oder unreligiös verscharrt werde. Aha. Das ist im Prinzip einer der Gründe noch, weshalb ich in der Kirche bin und auch bleiben werde bei allen Protesten gegenüber dieser Staatskirche, die ich habe. Also diese Trennung von Staat und Kirche, die ja de facto auch nicht gegeben ist, wenn zum Beispiel die Pastorenbeamte Staatsbeamte sind. Und
doch, die ist gegeben, das wird ja missverstanden.
Die ist in der Verfassung natürlich gegeben, aber sie wird ja in Praxis nicht in Gänze durchgeführt.
Doch. Die Verfassung meint, der Überzeugung bin ich, dass die Verfassung so gemeint ist, dass sich der Staat, also die weltlichen Mächte, nicht in Kirchenangelegenheiten einmischen werden.
Aber nicht umgekehrt.
Ich habe nicht das Gefühl, als wäre das so gemeint, dass es umgekehrt auch so sein sollte.
Das ist ein interessanter Gesichtspunkt.
Weißt du, weil ich meine, wir gestatten letztendlich den Kirchen eine Parallelgesellschaft aufzubauen in unserem Land.
Ja.
Und keiner guckt richtig rein, ne? Dann ist so, da werden dann eben, ne, also die Missbrauchsfälle sind ja so ein wunderbares Beispiel. Ne? Da wird dann Kirchenrecht und nee, da werden dann Ermittlungen werden so ein bisschen schleifen gelassen, da ist dann eine kleine Entschädigungszahlung, reicht dann und sowas. Wo du, wenn das in einer weltlichen Organisation passieren würde, hättest du da, wäre das Ordnungsamt gekommen, hätte als erstes mal alle Türen abgesperrt.
Das ist völlig richtig, ja.
Von daher, also ich denke mal, dass die Verfassung was ganz anderes im Sinn hatte. Also müssten wir vielleicht die Verfassung erweitern.
Was ich auf jeden Fall meinte, ist, dass in meiner Kirche wahrscheinlich würde es auch so etwas wie Gemeindeleiter geben. In meiner Religionsgemeinschaft würde es vermutlich auch so etwas wie Gemeindeleiter geben, die man vielleicht auch Pastoren nennen kann. Aber das wären keine Staatsbeamten mit Pensionsanspruch und der Staat würde auch nicht die Kirchensteuer einkreisen. Es würde auch keine Kollektensammlung mitten im Gottesdienst geben. Das ist für mich immer so ein Sinnbild. Die Kollekte wird mitten im Gottesdienst gesammelt, wo ich mich frage, aha, darum geht es also eigentlich.
Wenn du nichts gibst, kriegst du auch keine Absolution. So das Gefühl gibt einem das. Ja.
Ja,
so ein bisschen wie dieses, wenn Sie diesen Kasten Bier kaufen, pflanzen wir einen Baum im Regenwald, ne? Und wenn Sie diesen Kasten nicht kaufen, dann pflanzen wir den auch nicht.
Genau, das ist also, da hat man sich nicht so sehr weit aber nicht hundertprozentig von den Zuständen verabschiedet, die damals Luther im Mittelalter ja eigentlich auch bemängelt hat, den Ablasshandel.
Du sagtest, man es
ganz streng sehen wollte. Aber was ich noch sagen wollte, ist, du hast vorhin gesagt, ich habe einen anderen Gott als den christlichen Gott oder so ähnlich.
Ja, du sagtest, du würdest der Gott der Christen wäre dir eigentlich, der wäre dir nicht genug.
Ja, der Gott, der in den christlichen Kirchen und bei vielen Christen existiert. Aber ich glaube, dass mein Gottesbild eher dem Gottesbild entspricht, was im Neuen Testament eigentlich gemeint ist. Ich glaube nicht, dass der Gott, der im Neuen Testament vorgestellt wird, dass das so ein rachsüchtiger und ausgrenzender und unfreundlicher Gott ist. Das ist eher so Menschenwerk, was da durchguckt. Wenn man das reduziert und eindampft auf die ursächlichen Quellen, dann erlebt man etwas ganz anderes. Und von daher glaube ich, dass ich da gar nicht so weit, also dass ich mich trotzdem als Christ bezeichnen kann, aber mich eben nicht von dem Christentum entferne, sondern von der Kirche, mehr oder weniger.
Kirche,
von
dem, was die Kirche irrt.
Was die Kirche daraus in ihrer Geschichte gemacht hat.
Aber so. Kann man das überhaupt trennen? Ich habe den Verdacht, dass das gar nicht trennbar ist, Kirche und Religion. Also Organisation, also Institution und Religion, weil letztendlich die Institution natürlich historisch, also vor was weiß ich, 1700 Jahren, die Religion im Prinzip so erfunden hat, wie sie heute existiert, mit Regularien, mit Bibel und so weiter. Könnte man das trennen? Könnte man ein Christentum haben, ohne dass wir die Institution haben, die das Christentum über die Jahrhunderte verbreitet, durchgesetzt und streckenweise erfunden haben?
Das kann ich im Allgemeinen auch nicht beantworten. Wahrscheinlich, wenn du es jetzt so fragst, eher nicht. Wahrscheinlich braucht man diese Macht und Struktur und Verwaltungsapparat. Ich kann es nur vielleicht persönlich sagen, ich brauche die Kirche für meinen Glauben nicht unbedingt. Das zeigt sich auch vielleicht darin, dass mich oft, obwohl ich ja nun auch sogar ein beruflicher Kirchenmann bin als gelernter Diakon und Kirchenmitglied, dass ich nicht sehr oft in die Kirche gehe, weil ich das, was ich dort antreffe und auch in den Gemeindestrukturen nicht immer als sehr anziehend und so erlebe. Also
vielleicht brauchst du die Kirche aber doch, um dich von ihr abzugrenzen.
Ja, okay.
Ist ja auch mal, ne?
Ich muss mal 3 Wochen nachdenken.
Ja, das ist das Gemeine. Manchmal regen wir zum Denken an hier. Du sagtest, du bist hauptsächlich deswegen Kirchenmitglied, damit du nach deinem Tode nicht irgendwo verscharrt wirst.
Das ist ein bisschen sehr absolutistisch gesagt.
Ich finde das ja ganz interessant. Warum eigentlich nicht? Also, weil ich denke mir ja, wenn ich abnippel, sollen meine Nachkommen das billigstmögliche Begräbnis, die sollen mich irgendwie, weiß ich nicht,
meine Finger. Ja, das wollen sie für mich auch.
Meinetwegen auf der Müllkippe verscharren, das war einfach das Billigste.
Nee, das wollen sie nicht, aber sie sollen möglichst Geld dabei sparen und nicht den Billigsten sagen, nee, das ist völlig richtig. Das will ich auch, aber ich möchte schon, dass das irgendwie, also ich denke ja schon auch daran, dass diese Existenz, diese weltliche Existenz, und da kommen wir wieder in den Bereich des Glaubens, der Mystik des Geheimnisses, was man nicht erklären kann, worüber man diskutieren kann oder eben auch nicht. Aber ich denke schon, dass diese Realität nicht die einzige ist, die wir haben. Ich denke schon, dass es irgendwo vielleicht in irgendeiner Form weitergeht. Ich sage, ich weiß es nicht.
Eben.
Ja, ich weiß es nicht. Das ist definitiv so. Es kann alles auch an der Stelle kann Religion einfach den Sinn gehabt haben in der Geschichte, den Menschen die Angst vor dem Tode zu nehmen, vor dem Nichts, vor dem Auflösen in der tiefen Dunkelheit und der völligen Auslöschung. Durchaus nachvollziehbar, dass es das war, aber für mich in meinem Denken und meinem Glauben.
Das Leben wird eben in dem Moment, wo du diesen Glauben verlierst, wird das Leben ja auch sinnlos.
Nicht? Das weiß ich. Nicht,
also
ja.
Dann eben wieder in so einem spirituellen Sinne sinnlos. Also das,
so gesehen schon, ja.
Natürlich hat es einen Sinn, wie alles Leben, Arterhaltung, aber das ist nicht unbedingt ein Sinn, der ausreichend ist, wenn man viel zu große Gehirne hat, so wie der Mensch, ne? Wo man dann auf so komische Gedanken mitkommen kann. Und du sagtest was von Predigten, dass wir Predigten bräuchten. Habe ich dich da richtig verstanden?
Nee, ich habe das hinterfragt, ob das dann noch so sein wird. Ich war mir auch im Moment nicht ganz sicher, weil ich diese Art von Predigt, wie sie in den Kirchen zu treffen ist, jemand steht oben und agitiert das Volk, eigentlich auch nicht. Also ich habe früher viele Jahre selbst gepredigt in Kirchen, aber ich frage mich zunehmend, ob das noch eine zeitgemäße und überhaupt demokratische Form der Auseinandersetzung mit dem ganzen Ding ist. Ich würde es wahrscheinlich eher offene, freundliche Gesprächsrunden nennen oder so betreiben. Also Predigten wahrscheinlich würde es bei mir dann eher doch nicht geben.
Wozu sind die Predigten überhaupt da?
Na, sie sollen einerseits Dinge erklären, also das ist zumindest im evangelischen Bereich so, sie sollen die Schrift, das sind ja studierte Leute, Vollakademiker, die da oben stehen, meistens, wenn sie Theologen sind, sollen sie das erklären, was nicht immer so verständlich ist. Das kann man übrigens auch nicht immer alles verstehen, was in der Bibel steht, weil die Menschen, die die Bibel verfasst haben, eine ganz andere Art zu denken und des Verstehens hatten, in ganz anderen Bildern gesprochen haben, die sich wirklich unseren Kulturkreis nicht immer erschließen.
Klar.
Dazu braucht man schon Menschen, die das vielleicht auch übersetzen. Das würde ich schon so sehen.
Wir wissen ja noch nicht mal, wie Latein geklungen hat, ne?
Ja, so sieht's aus, ja, genau. Und von daher, und auf der anderen Seite sollen sie halt sicherlich auch ja erklären und so etwas wie Mut machen oder zum Glauben motivieren sicherlich auch sehr stark, dabei zu bleiben, so in dem Bereich. Ne?
Also ja. Selbstvergewisserung dann auch.
Selbstvergewisserung, genau. Ja.
Mensch, Andreas, viel gelernt. Ich danke für deinen Anruf.
Vielen Dank für die Sendung.
Und bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen.
Tschüss.
Tschüss. Mir hört die Late Line. Seid eingeladen anzurufen unter 0800 80 5 mal die 5. Heute geht es um Religion. Und zwar um die Idee, dass wir heute in der Sendung oder zumindest heute in der Sendung den Startschuss dafür geben können, eine eigene Religion zu gründen. Ja, Religionen sind in den letzten Jahrtausenden zigfach, hundertfach, wenn nicht sogar tausendfach gegründet worden und teilweise sogar wieder untergegangen, durch andere ersetzt worden. Interessanterweise haben sie sich dann immer den Ritualen ihrer Vorgänger auch bedient und die ein bisschen umgedichtet. Das ist natürlich, wenn man sich die Geschichte des Christentums oder die Entstehung des Christentums anguckt, da natürlich ganz frappant, was da alles, wie nennt man das, christianisiert wurde an heidnischen Kulten, Ritualen, Daten und so weiter und Festen. Aber wie gesagt, weil es eben schon zigfach passiert ist mit der Religionsgründung, habe ich gedacht, können wir ja eigentlich auch eine Religion gründen, ne? Wozu auch nicht? Also ist ja nicht verboten, mal eine Religion zu gründen. Da dachte ich frage euch mal, was müsste denn eigentlich in unserer Religion vorhanden sein? Also wie soll unsere Religion beschaffen sein? Welche Kategorien soll unsere Religion ausmachen? Sollen unsere Religion ausmachen? Und welche Kategorien möglicherweise nicht? Und um überhaupt zu diesen Kategorien zu kommen, drängt sich ja die Frage auf, was ist eigentlich eine Religion? wann ist ein irrationales Überzeugungssystem eine Religion, wann ist es keine Religion. Ich hatte eben schon mal gesagt, so es gibt so diese Elektroesoteriker, die sich einbilden, dass sie elektrische Ströme irgendwie spüren könnten und sowas. Das ist genauso irrational wie zu glauben, dass es Gott gibt. Aber zu glauben, dass es Gott gibt, ist prinzipiell erstmal Religion. Zu glauben, dass es Elektrosmog gibt, ist Esoterik. Wo ist eigentlich der Unterschied? Also was macht eine Religion aus? 0800 80 5 mal die 5. Guten Abend, Lukas.
Hi.
Hi.
Jo.
Jo, Lukas, Moment, aus Coburg. Was machst du gerade?
Ja, ich mache mir vor allen Dingen gerade meine Notizen, weil ich gedacht habe, ich komme jetzt eh noch nicht dran.
Ach so, also willst du noch
auf keinen Fuß?
Nee, willst du noch mal in die Warteschleife, dann nehme ich einen vor.
Nee, jetzt bin ich da.
Jetzt bist du da, alles klar.
Und zwar erstens, mein erster Punkt, ich wollte darauf eingehen, was du gesagt hast vor, ich glaube, 3 oder 4 Sendungen das erste Mal, man verhandelt nicht mit Fanatikern.
Fundamentalisten, man diskutiert nicht mit Fundamentalisten.
Ja, Entschuldigung. Fanatikern mit Fundamentalisten. Und zwar.
Wobei Fanatiker auch Fundamentalisten sind, nicht?
Es ist im Grunde, es nimmt sich nicht viel. Ne?
Sag einem kleinen Mädchen mal, dass Justin Bieber ein dämlicher Penner ist. Dann weißt du, was ein Fanatiker und ein Fundamentalist
ist. Es ist sich sehr ähnlich, ne?
Ja.
Das Ding ist, ich habe letztens mit ein paar Kumpeln zusammengesessen bei mir auf dem Balkon und ich habe diesen Punkt mal vorgebracht, weil als ich das erste Mal gehört habe, es kam mir irgendwie komisch vor. Mir hat das nicht gefallen, was du gesagt hast, ehrlich gesagt, wobei ich sonst sehr gern zuhöre. Und wir haben das so weit gesponnen, bis wir bei Schiller plötzlich angelangt sind.
Schiller?
Ja, ganz genau. Und Schiller sagt zum Beispiel in, Mensch, jetzt komme ich nicht drauf, und zwar, weil ich meinen Schützen nicht fertig gemacht habe, in, Dingens, hier schottische Königin, ich komme
auf den
Namen
Stuart. Nicht.
Maria Stuart, sagt Schiller, im Grunde, wenn du weißt, dass du auf verlorenem Posten bist, darfst du nicht weiter, musst du dich deinem Schicksal hingeben. Das ist ja im Grunde die Grundaussage irgendwo in Maria Stuart.
Ja.
Ganz tief drin. Wenn du weißt, dass du nicht weiterkommst, musst du dich dem Schicksal hingeben. Und wenn du das liest und es auf heute irgendwann überträgst und irgendwann es führt irgendwann dahin, dass du ziemlich schnell aufgibst. Weil du immer denkst, ich bin vielleicht gerade auf verlorenen Posten und plötzlich denkst, ich muss jetzt nach Schiller handeln, ich gebe jetzt auf. Und das ist genau das, wenn du mit Fundamentalisten verhandelst, man darf nicht aufhören, mit den Leuten zu verhandeln, weil vielleicht ist ja doch nicht alles verloren. Vielleicht sind es nämlich doch nicht die ganz krassen Fundamentalisten oder vielleicht ist derjenige, der mir gegenübersteht, plötzlich doch jemand, mit dem man irgendwie noch umkriegen kann, oder selbst wenn man ihn nicht rumkriegen kann, darf mich das nicht davon abhalten, mit ihm zu diskutieren, weil mich das nämlich zu einem macht, der komplett das Gegenteil von ihm ist. Dass ich versuche, mit ihm zu diskutieren.
Aber was soll das nutzen? Also zum einen denke ich, dass du ein Feudalsystem mit seinen Zwängen, was Maria Stuart ja ist, dass du ein Feudalsystem mit seinen Zwängen nicht auf die Situation übertragen kannst, mit einem Fundamentalisten zu diskutieren.
Nicht eins zu eins, auf keinen Fall.
Weil du kämpfst ja da nicht auf verlorenen Posten. Also Maria Stuart hat ja auf einem ganz anderen verlorenen Posten. Also das war ja so ein Death or Glory-Ding. Ne? Also das war ja existenzbedingend. Also der Posten auf, also das sich ins Schicksal ergeben, das ging ja um ihre Existenz. Und in dem Moment, wo ich mit einem Fundamentalisten über seinen Fundamentalismus diskutiere, geht es ja nicht um nicht um meine Existenz.
Das ist in dem Sinne ist es ganz klar. Und vor allen Dingen darf man natürlich solche Werke nicht nahtlos auf heute übertragen.
Natürlich, aber es ist ja immer schön, also die schreiben, die haben damals diese Sachen ja auch nicht umsonst geschrieben. Es ist ja immer ganz schön, daraus auch seine Anregungen zu holen.
Ganz genau. Und ne? Deswegen, wenn ich solche Sachen lese, oder beziehungsweise nicht bevor ich solche Sachen lese, aber wenn ich solche Sachen lese, denke ich mir, warum lese ich das jetzt gerade? Und wir haben darüber diskutiert aus irgendeinem, ich weiß gar nicht mal, wie wir drauf gekommen sind. Mhm. Und plötzlich ist mir das eingefallen, was du über Fundamentalisten gesagt hast. Und der Vergleich hinkt irgendwo.
Macht ja nichts.
Aber
trotzdem ein guter Ansatz. Trotzdem ein guter Ansatz zu sagen.
Mir ist eingefallen, warum mir das nicht gefallen hat, dass du gesagt hast, man darf nicht mit Fundamentalisten verhandeln.
Weil sich das für dich wie aufgeben anfühlt.
Das ist ganz genau.
Ja.
Ganz genau das, weil ich nämlich denke, jeder, der noch so bescheuert ist, das vielleicht zu glauben, also in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in meiner Gedankenwelt keine Argumente hat, ist es trotzdem irgendwie wert, sich das anzuhören und eventuell da versuchen, gegenzuhalten.
Nein. Da werde ich jetzt fundamentalistisch. Das Problem ist, also das Problem ist, ja, sicher, natürlich. Es lohnt sich immer noch ein zweites und ein drittes Mal nachzufragen und zu gucken, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein bisschen Vernunft bei den Menschen ist, die dir als Fundamentalisten gegenüberstehen. Gleichzeitig musst du aber auch sehen, dass die Zeit und die Kraft vor allen Dingen, das kostet enorme Kraft, mit Fundamentalisten zu diskutieren. Das ist wirklich, das ist das Anstrengendste, was ich kenne. Die Zeit und die Kraft, die du investierst, um mit einem Fundamentalisten zu diskutieren, und du diskutierst ja, um einen Konsens zu finden, die Zeit ist besser verwendet auf die Aufklärung von Leuten, die unentschlossen sind, die an der Kippe stehen.
Genau, da ging das Gespräch ja schon mal hin vor zwei Wochen oder was.
Und vielleicht
deswegen doch lohnt. Aber der Fundamentalist, mit dem du verhandelst, das ist doch irgendwo ein Mensch, der aus irgendeinem Grund daran glaubt.
Ja.
Der hat ja sich nicht irgendwann mal gedacht, oh Gott, das ist eine gute Idee, vielleicht glaube ich da mal dran. Das wäre mein zweiter Punkt, wenn es um Religionsgründung gibt. Religion ist immer dafür da, irgendeinem Menschen irgendwie einen Halt zu geben. Also sie ist nicht, sie ist vielleicht dafür da, aber sie tut es nicht unbedingt, aber wenn du jemanden fragst, warum gehst du jedes Mal in die Kirche, das sind meistens ganz arme Menschen irgendwie.
Ja. Und?
Und ein Fundamentalist ist im Grunde auch nur ein ganz armer Mensch.
Ja, in meinen Augen ist er das auch.
Ja, klar. Also warum soll ich den nicht irgendwie...
Weil du ihn klar, nicht...
Ich kann einerseits sagen, ich verhandle mit dem und deswegen nehme ich dem armen Menschen noch das Letzte weg, an das er glaubt, aber das ist sehr...
Nee, du wirst ihn nicht überzeugen. Der ist schon überzeugt.
Ja, natürlich ist der überzeugt, aber ich bin auch überzeugt.
Wovon?
Im Zweifelsfall von dem Gegenteil von dem, was der Fundamentalist überzeugt ist.
Dann bist du fundamentalistisch.
Nee, bin ich nicht.
Wenn du von dem Gegenteil des Fundamentalismus überzeugt bist, bist du wiederum fundamentalistisch.
Ich bin kein Atheist.
Das Problem mit Fundamentalisten ist, die haben eine Überzeugung und die wollen diese Überzeugung um jeden Preis vertreten. Wenn sie die nicht um jeden Preis vertreten, sind es auch keine Fundamentalisten. Dann kann man auch diskutieren und einen Konsens finden.
Also, ja.
Aber wenn du jemanden vor dir hast, nimm einfach einen Christen, nimm einfach einen wirklich gläubigen Christen. Der glaubt an Gott. Das ist fundamentalistisch. Ja, der glaubt daran. Und du wirst ihm das auf Teufel komm raus nicht ausreden. Das wird dir nicht gelingen. Und das ist auch müßig, weil letztendlich gehst du dem nur auf den Sack damit. Und es kostet dich Kraft und es kostet ihn Nerven. Ja.
Also, und ich gehe mir damit selber auf den Sack. Aber trotzdem, selbst wenn das im Endeffekt dann sogar als egoistisches Handeln siehst, dass ich ihn versuche, noch davon zu überzeugen, wenigstens mit dem letzten bisschen, ich muss den da irgendwie rausholen.
Kannst du nicht.
Ja, aber wenn das als dann siehst du es als egoistisches Handeln. Ich kann ihn vielleicht nicht da rausholen, aber ich tue alles dafür.
Wie oft? Also wie oft wirst du das versuchen?
Ja, das ist ja noch besser. Wenn es noch nicht mal so oft ist, dann muss ich noch nicht mal so oft mir die Mühe dafür machen.
Da habe ich mich jetzt missverständlich ausgerückt. Du wirst dir begegnen, wenn du mit offenen Augen rumläufst, also wenn du willst, dann siehst du täglich mehrere Fundamentalisten, die deinen Weg kreuzen und die irgendetwas von dir wollen und diesen Anspruch an dich aus einer fundamentalistischen Position heraus formulieren. Wenn du jedes Mal mit diesen Leuten in Verhandlung trittst, wirst du irre. Das ist ganz einfach. Du wirst bekloppt davon. Du kannst irgendwann musst du da die Reißleine ziehen und sagen, okay, ich diskutiere überhaupt nicht mehr, weil du irgendwann, zumindest bei mir war es so, dass ich irgendwann erkannt habe, es lohnt sich nicht. Das ist insgesamt vergebene Liebesmühe. Das ist natürlich auch in so einem Kontext wie einer Radiosendung dann immer noch mal ein bisschen was anderes, weil ich davon ausgehe, klar, dass hier auch Leute zuhören, die ein bisschen orientierungslos oder orientierungsarm sind. Und also diese irrationalen Überzeugungssysteme sind ja nur auch ein wie nennt man denn das, wenn man Expertise hat, ohne es gelernt zu haben, ein Hobby von mir. So. Ich kann halt Leuten erklären, warum sie den Wahrnehmungsfehler haben und sich beispielsweise einbilden, dass bestimmte Pseudomedizin funktioniert und sowas. Das ist natürlich, wenn du jemanden vor dir hast, der sagt, nein, Homöopathie wirkt, mit dem brauchst du darüber nicht zu diskutieren. Der hat das beschlossen und ist da Argumenten und vor allen Dingen Fakten überhaupt nicht zugänglich. Und trotzdem erkläre ich zum 50. Mal, was der Wahrnehmungsfehler ist, weil ich davon ausgehe, dass irgendjemand zuhört, der sich denkt, ach, dann habe ich mich bisher getäuscht und der dann vielleicht auf den Pfad der Aufklärung gelangt dadurch. Aber im Privatleben mache ich das nicht. Im Privatleben lasse ich den Fundamentalisten Fundamentalisten sein, weil das Angenehme ist ja bei Fundamentalismus, du wirst, wenn es jetzt nicht gerade Osama Bin Laden ist, ja, wirst du niemanden treffen, der durchgehend fundamentalistisch ist. Das geht immer nur um Kleinigkeiten, um Einzelfälle. Und da lass den Leuten da ihren Fundamentalismus. Man braucht das auch. Aber, ich bin auch sicher, dass ich fundamentalistisch bin. Ich weiß nicht wo.
Aber ich glaube, die wenigsten Leute, weil du gerade gesagt hast, geh über die Straße, du triffst jeden Tag mindestens irgendwie ein paar Fundamentalisten. Ich glaube, die wenigsten davon sind tatsächlich Fundamentalisten. Und zwar sogar in den Dingen, wo sie tatsächlich von ihrer Meinung aus deiner Sicht fundamentalistisch überzeugt sind. Hm? Das sind immer noch irgendwelche Menschen, die das aus irgendeinem Grund an irgendwas glauben. Und es muss jetzt nicht Gott sein, sondern es kann alles Mögliche sein.
Ja. Aber was folgt, diesen
Grund
was
kann
folgt
man, glaube ich, bei den meisten Menschen trotzdem vielleicht nicht wegdiskutieren, aber das sind...
Das ist im Grunde ist das eine sehr die Haltung, aus der du kommst, ist im Grunde ein bisschen anmaßend, weil du natürlich denkst, dass wenn man lang genug mit dem Fundamentalisten diskutiert oder verhandelt, dann wird er schon an irgendeinem Punkt eingestehen, dass er nicht ganz so fundamentalistisch ist.
Nee,
das funktioniert aber nicht.
Nee, das ist noch niemals das, was ich glaube. Das, was ich glaube, ist der Fakt, dass dieser Mensch sich von seiner Meinung nicht abbringen lässt, hindert mich nicht daran, mit ihm zu diskutieren, weil ich das für komplett falsch erachte, was er sagt.
Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck diskutierst du mit ihm? Also ich diskutiere doch nicht mit irgendjemandem zum Selbstzweck, also um des Diskutierens willen. Das ist mir doch meine Zeit zu schade. Ich habe ja nur ein Leben.
Ja, das ist wahr. Also zumindest aus unserer Sicht jetzt.
Ja. Erwischt. Sehr schön.
Also um eine Ecke rum gedacht. Aber ja, also das Ding ist, dass ich denke, nicht unbedingt, dass ich denke, dass das, was ich sage, dass das richtig ist, aber dass ich denke, ich muss irgendwie mit diesen Menschen reden, weil irgendwie...
Wenn
alle sagen würde, ich rede nicht mit Fundamentalisten, dann führt das im Endeffekt dazu, dass es mehr Fundamentalisten gibt, glaube ich.
Nee, denke ich nicht. Das denke ich tatsächlich nicht. Weil es ist ja nicht so, dass ich Fundamentalisten ungeschoren ihren Fundamentalismus verbreiten lasse. Sobald jemand versucht, seinen Fundamentalismus zu verbreiten und normativ zu werden, also zu sagen, dass ich sage die Wahrheit und alles andere ist nicht die Wahrheit, in dem Moment schreite ich ein. Und in dem Moment schreite ich auch streckenweise sehr, 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 sehr übertrieben ein.
Das ist mir auch klar.
Da diskutiere ich dann auch mit Fundamentalisten, beziehungsweise nehme ich einfach die Gegenposition ein und verteidige die bis aufs Blut, weil ich das wichtig finde, weil Aufklärung wichtig ist. Also Glaube ist grundsätzlich problematisch, also meine Überzeugung zum Beispiel. Da bin ich fundamentalistisch. Ich sage, wo Glaube herrscht, herrscht Willkür, immer. Ja, und darum sollte man möglichst, wenn es um Herrschaft geht, den Glauben völlig rauslassen. Egal, woran man glaubt.
Ja.
Nur zur Erklärung, müssen wir jetzt nicht diskutieren, würde auch zu weit führen, können wir ein andermal machen. Und da natürlich fange ich an zu diskutieren und fange ich an, eine Gegenposition einzunehmen. Aber wenn ich mit, weiß ich nicht, wenn ich mit meinem besten Freund unterwegs bin, der glaubt an Homöopathie, dafür lache ich den manchmal aus. Da habe ich habe dem auch schon die Globuli im Fläschchen vertauscht bei ihm im Badezimmer, ohne dass er hinterher gemerkt hätte, dass es anders gewirkt hätte.
Also es hat trotzdem gewirkt, oder?
Ja, natürlich. Die Globuli sind ja wirkungslos. Das ist ja,
ein Pseudomittel. Ein
ganz anderer Mechanismus, der da zum Tragen kommt. Und ich lasse ihm aber diesen Glauben und ich diskutiere da auch nicht mehr mit ihm drüber. Wenn er allerdings hingeht und irgendjemand hat einen Schnupfen und sagt, hier, nimm doch mal hier dieses homöopathische Mittel XY. Dann sage ich, nein, nimm das nicht, das ist Schwachsinn.
Das ist
Täuschung. So. Und in dem Moment mache ich das Fass auf. Aber das Fass aufzumachen, um jemanden vielleicht dann noch aufzuklären, der längst sein Fundament bezogen hat, das ist mir zu mühsam.
Aber dann ist das jetzt, vielleicht hast du es von Anfang an so gemeint, aber für mich ist es jetzt eine ziemliche Relativierung, weil du jetzt, was heißt nicht eine Relativierung, sondern eine verharmloste Form, weil du sagst, ich lasse ihm halt seinen Glauben.
Ja.
Und nicht von wegen, du bist Fundamentalist, mit dir rede ich nicht, aus grundsätzlichen Gründen.
Nein, dann muss ich das anders formulieren. Dann muss ich sagen, man diskutiert mit Fundamentalisten nicht über ihren Fundamentalismus.
weil das, was du ursprünglich gesagt hast, klang sehr danach von wegen, ich rede nicht mit dir, weil du bist Fundamentalist und mit Fundamentalisten redet man nicht.
Nein, das wäre dummes Zeug. Also dann könnte ich ja mit niemandem mehr reden.
Genau, das war nämlich die ursprüngliche Aussage, die bei mir so angekommen ist.
Nein.
Das, ich habe jetzt lange gebraucht, da anzurufen, um das zu sagen, aber,
ja, aber super.
Das hat mich vom ersten Hören echt gestört.
Ja, super. Ich bin ja froh, wenn mal einer anruft und wieder Worte gibt. Weil normalerweise schreiben Leute hinterher irgendwie Mails, in denen sie mich dann als Nazi oder sowas beschimpfen. Haben nicht die Eier in der Hose, mal anzurufen zu sagen, hier, du hast da was Falsches gesagt.
Das ist ja keine Argumentation so.
Nee, natürlich
also,
nicht.
Also das bringt ja nichts.
Nein, aber da muss ich dann vielleicht jeweils präzisieren. Also man redet nicht mit Fundamentalisten über den Gegenstand ihres Fundamentalismus. Natürlich redet man mit denen. Ich würde auch mit Josef Ratzinger reden.
Ja.
Obwohl der
wenn er,
wirklich
der, wenn er vor der Tür steht, ne?
Eben, Oberfundamentalist ist.
Ja.
Wobei, ja, selbst da wäre ich noch nicht mal sicher, dass er Fundamentalist ist. Und der muss ja, der ist ja Papst. Der ist ja gar keine andere Wahl. Was für ein Leben.
Ja doch, er hätte,
nein.
Naja gut,
nein,
jetzt hat
Papst.
Er keine andere Wahl mehr. Ja. Jetzt hat er keine Wahl mehr, das stimmt.
Ja, der ist
aber er hätte in seinem Leben sehr viele Wahlen gehabt, die das hingeführt hätten, dass er nicht Papst geworden wäre.
Na, eine hat er, die hat ja einmal eine Wahl getroffen, zum Hardliner zu werden, sonst wäre er wahrscheinlich nie Papst geworden. Also die 68, wenn du seine Biografie anguckst, sehr, sehr interessant. Kann ich immer wieder für werben, sich mal anzugucken, wie Josef Ratzinger, was der so für ein Leben gelebt hat. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr
aufschlussreich. Ich frage mich auch immer wieder, wenn ich den im Fernsehen sehe, was der Mensch sich denkt, wenn er abends einschläft. Weil irgendwie ist das alles so eine verlogene Schiene und ich frage mich immer wieder, was denkt der Mensch, wenn er plötzlich ganz alleine ist abends, ob der wirklich daran glaubt?
Ich denke schon. Also
ich glaube es auch, aber mir ist unvorstellbar, wie man in diese Gedankenwelten reinkommt.
Ich würde vermuten, dass er daran glaubt. Was ich aber gleichzeitig vermute, ist, dass diese ritualisierte Frömmelei, nenne ich es mal, dass er das selbst in Frage stellt. Das würde ich schon denken.
Aber warum ist das dann nicht öffentlich?
Weil er der Papst ist. Alter, das ist nicht irgendwie der fucking Bundestag. Das ist die katholische Kirche, die ist 2000 Jahre alt. Da kann sich nicht mal irgendein Spaten hinstellen und sagen, so, wir machen jetzt mal alles anders. Alle laufen jetzt nackt rum und es gibt auch keine Hostien mehr, sondern Döner. Das kannst du nicht bringen.
Natürlich, auf gar keinen Fall. Aber warum muss man als Papst immer noch der Extremste von den Extremen sein. Wenn irgendeiner in diesem bornierten Verein was verändern kann, dann ja wohl irgendein Papst.
Ja, aber jetzt überleg mal. Überleg nur mal, wie lange hat es gedauert, bis Homosexualität nicht mehr strafbar war? Und wie lange hat es danach noch gedauert, dass Homosexuelle sowas Ähnliches wie eine Ehe eingehen dürfen? Ja, das dürfen die heute noch nicht. Das heißt, wir haben seit 10 Jahren ungefähr haben wir Homo-Ehe. Wir haben seit, lass mich nicht lügen, 30 Jahren, glaube ich, ist Homosexualität nicht mehr strafbar. Und trotzdem haben wir noch Schwulendiskriminierung ununterbrochen und in einer Massierung, dass es einem streckenweise Angst und Bange wird und das auch in ganz normalen Mainstream-Medien. Und jetzt überleg dir mal, wie alt die Gesetze sind, die dazu geführt haben.
Ja,
50, 60 Jahre. So, und jetzt nimmst du mal eine 2000 Jahre alte Institution. Die änderst du nicht einfach so. Wenn der sich hinstellt und Döner propagiert.
Ja, natürlich, aber du kannst auch sagen, ich bin jetzt 85, ich bin Papst und ich weiß, ich werde diesen Job bis zu meinem Lebensende haben, weil das ist halt so bei uns in der Kirche. Was hindert mich daran, zumindest mal was Kleines zu verändern und wenigstens zu sagen, ja, vielleicht Kondome, vielleicht ist das keine schlechte Idee.
Das ist ja nichts Kleines. Das ist ja nur für uns Außenstehende. Nein.
Das ist tatsächlich was Kleines. Natürlich ist das was Kleines.
Nein. Hör mal.
Pass auf, Totschlagargument. Wenn du sagst, du betrachtest es auf die ganze Kirchenhistorie, wie lange gibt es denn tatsächlich Kondome? Wenn es 100 Jahre sind, sind es nur 5% der
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn du keine Kinder willst, dann vögel nicht. Das ist die Kirche. Das ist die Idee. Die Idee ist, dass die Fleischeslust, die ist ausschließlich dazu da, sich fortzupflanzen und für nichts anderes. So,
ja,
und Kondome sind dazu
halt
da. Aber AIDS ist dadurch gekommen,
ist
dass wir.
Das ist ein Problem auch für die katholische Kirche,
nein. Vorsicht, stopp. Lass mich den Gedanken bitte zu Ende führen.
Bitte.
AIDS ist nur deswegen vorhanden, aus der Sicht der katholischen Kirche. Ist AIDS nur deswegen vorhanden, weil wir den Geschlechtsakt zu was anderem benutzt haben, als um uns fortzupflanzen. Nur deswegen gibt's AIDS. Dann gäb's das nicht. Aus Sicht eines katholizistischen Hardliners. Ja. So. Ja. Das hat nichts. So, das gibt es jetzt, dass man sich dem vielleicht anpassen muss, ist mir auch klar. Aber der Papst kann nicht einfach hingehen und sagen, die letzten 2000 Jahre haben wir Quatsch geredet. Vögelt, was das Zeug hält, aber zieht Kondome an. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist für uns Außenstehende natürlich eine Kleinigkeit. Aber für die katholische Kirche, das ist fundamental für die.
Aber ich sag dir, zusätzlich noch, für 95% der Kirche, für 95% der Kirchenanhänger wäre es eine Kleinigkeit.
Das ist richtig.
Und die restlichen 5% sind AIDS-Kranke.
Ja, aber nichtsdestotrotz.
Der restlichen 5% sind Bischöfe, aber.
Nichtsdestotrotz würde das die Kirche, selbst diese Kleinigkeit, die auch für vielleicht meinetwegen 95% der Katholiken eine Kleinigkeit ist, würde das die katholische Kirche so in ihrem Fundament erschüttern, dass sie möglicherweise. Darüber stürzen würde. Weil jetzt überleg mal, wenn die Kirche schon davon abrückt, warum kann sie dann nicht von allem anderen auch abrücken?
Meiner Meinung nach ist das Fundament der Kirche immer noch der Gläubiger und das der Gläubiger, sag ich, der Glaubende. Und
der Gläubige.
Das ist viel zu spät am Abend. Der Gläubige auf der Straße ist, das sind halt nur mal die 90% in der Kirche. Meinetwegen 95% ist ja wurscht. Und ich glaube, die Kirche würde darüber nicht erschüttern, weil die meisten Leute, die in die Kirche gehen, gehen dahin trotz der abonnierten idiotenhaftigen Sachen, die Obermenschen in der Kirche immer noch verbreiten.
Vielleicht gehen sie aber auch nur deshalb.
Nicht deswegen.
Vielleicht gehen sie aber
auch nur. Ich glaube, es gibt ein paar Chaoten, die dahin gehen wegen dieser Sachen, aber.
Ich würde sogar unterstellen, dass die Leute zwar. Also die Menschen, die der Kirche die Treue halten, zwar eigentlich der Meinung sind, dass das Kondomverbot, nennen wir es mal so, ich glaube, man muss es anders bezeichnen, aber egal, dass ein Kondomverbot völliger Unsinn ist und absolut realitätsfern. Gleichzeitig aber die Kirche ein Fels in der Brandung ist, weil sie diese irrationale Überzeugung in ihrer irrationalen Überzeugung hat. Ich wäre wirklich vorsichtig, damit das zu unterschätzen. Wenn die Kirche hingeht und sagt so, wir passen uns jetzt den Realitäten an, der Geschlechtsakt ist nicht mehr dazu, dass sich fortzupflanzen, sondern der Geschlechtsakt soll Spaß machen. Und wenn dabei Fortpflanzung rumkommt, umso besser. Das würden sie aber sagen. In dem Moment, wo sie nicht mehr sagen, du hast ja keine Wahl, du kannst nicht sagen, okay, ihr dürft miteinander schlafen, ihr dürft beim Sex ein Kondom benutzen, unter welchen Bedingungen?
Ja, klar. Aber
und du reichst den kleinen Finger. Du musst dir mal vorstellen, du reichst den kleinen Finger. In dem Moment, wo ich eben so ein Prinzipiengebäude habe oder ein gemauertes Prinzipienfundament habe und da einen Stein rausnehme, wird das ganze Ding langsam aber sicher brüchig. Und davor haben die natürlich berechtigterweise auch Angst, weil Kirche auch ein Herrschaftsinstrument ist.
Natürlich ist die Kirche ein Herrschaftsinstrument und zwar ein unglaublich mächtiges.
Das ist ja mal erstmal egal. Es ist halt ein Herrschaftsinstrument und jedes Herrschaftsinstrument, jedes Herrschaftssystem hat grundsätzlich erstmal das Bestreben, sich selbst am Leben zu halten.
Ja, das ist klar. Das Ding ist, ich habe, glaube ich, also für meine 19 Jahre, die ich alt bin, unverhältnismäßig viele Leute kennengelernt, die ziemlich stark an die Kirche glauben oder an Gott glauben.
Ja, du wohnst in Bayern halt.
Nee, es ist Nordbayern, es ist im Grunde Franken, es ist ein anderes Bundesland. Nicht meine Sicht, aber die Sicht von vielen hier. Ich habe ziemlich viele Leute kennengelernt, denen es ziemlich dreckig geht. Und diese Leute sind immer die Leute, die sagen, ich glaube an Gott, aber ich gehe dahin, weil das mir Halt gibt und weil das mir irgendwie einen Sinn gibt. Und wenn die Kirche sich darauf besinnen würde und nicht auf weltliche Sachen, also jetzt ganz grob gesehen, auf Sachen, die im Grunde mit der Kirche ja tatsächlich ja nichts zu tun haben, ist blöd, die einfach von staatlicher Natur sind irgendwo. Wenn die Kirche sich da raushalten würde, ich glaube, dass es 90% der Leute, die das glauben, tatsächlich nicht verschrecken würde. Und das ist im Grunde, wenn du willst, das schafft die katholische Kirche nicht, natürlich nicht. Also da gebe ich dir recht, die katholische Kirche schafft es nicht, sich hinzustellen und alles zu ändern irgendwie. Aber um zum Thema zurückzukommen, das wäre doch eine schöne Sache für eine Religionsneugründung.
Welcher Punkt jetzt genau von den die wir hatten.
Im Endeffekt auf alles bezogen. Wenn du sagen würdest...
Totalitär, sagen sehr würdest, gut.
ganz genau. Nee, Kirche auf das zurückbezogen, was es tatsächlich ist. Und zwar, da gibt es irgendwas Höheres eventuell. Und mein Gott ist ja im Grunde auch nur ein Bild irgendwo. Also es war doch nie wirklich gedacht, irgendwie einen Mann sich in den Wolken zu schaffen, der über alles guckt, sondern das ist doch eine Idee irgendwo, die darauf zielt zu sagen, da ist irgendwas Gutes und das müssen wir irgendwo erfüllen, um irgendwie ein guter Mensch zu sein.
Das hat aber jetzt nichts mit Gott zu tun, ne?
Also ganz genau, aber das ist doch das Grundgerüst. Also,
dazu brauche ich aber keine Religion.
Wenn ich mir vorstelle, ich gründe jetzt eine Religion.
Ja.
Und zwar nicht aus Gründen von wegen, ich gründe mir jetzt eine Sekte und versuche richtig viel Geld damit zu machen mit dem Aberglauben der Menschen, sondern ich gründe mir jetzt eine Religion, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Ich bestreite, dass das geht. Ich bestreite, dass das geht. Aber mach mal weiter.
Jetzt hast du mich komplett wieder rausgebracht.
Ja, mach nichts.
Mach das nichts.
Du darfst gerne meandrieren und sowas. Also wir haben ja Zeit.
Mein Gedanke ist, dass irgendjemand, der sich Religion irgendwann ausgedacht hat, dass der eventuell gute Gründe gehabt hat. Also nach ich glaube, Voltaire, von wegen, wenn es keinen Gott gibt, müsste man sich einen erschaffen. Naja. Und dieser Gott ist im Grunde...
Wie hat Voltaire das wiederum gemeint?
Ja, genau. Und ich denke, dass Voltaire das so gemeint hat. jetzt komme ich in die Interpretationsphase. Ja.
Die Halbstaaten, die hier Voltaire interpretieren wollen.
Ja, mit 19.
So weit sind, okay, sind wir schon.
Ich stelle mir gerade vor, wenn ich das jetzt am Radio hören würde, was ich jetzt über mich denken würde.
Ja. Oh, sehr schön. Aber das stelle ich mir auch manchmal vor und denke mir, was würde ich denken, wenn ich mich höre von
dem. Ich höre es mir morgen im Podcast an und gehe da ganz vorurteilsfrei ran.
Natürlich, ganz vorurteilsfrei.
Komplett. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder komplett weg.
Ja.
Wenn ich Voltaire jetzt interpretieren würde, würde ich sagen, der Mensch meint, dass es irgendwas Gutes gibt, was jetzt nicht alle Menschen sofort begreifen. Und dieses Gute setze ich jetzt in eine Person rein, weil eine Person ist irgendwie was ich sehen kann und was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, der wacht darüber, dass ich nur Gutes tue, den ganzen Tag lang. Und der dann entscheidet, komme ich in Himmel oder Hölle.
Genau, der wacht darüber, dass du Gutes tust und wenn du nicht was Gutes tust,
genau,
wirst du dafür bestraft.
Genau.
Gleichzeitig, warte, ich möchte gerne mit deinem Hirn noch ein bisschen spielen. Der wacht darüber, dass du Gutes tust. Wenn du nicht was Gutes tust, wirst du bestraft dafür, dass du nichts Gutes getan hast.
Genau, das ist schon wieder was Böses, ja.
Genau, und jetzt hast du nämlich das Problem, dass du nicht weißt, was das Gute ist, das du zu tun hast, sondern darauf angewiesen bist, dass dir ein Prophet oder was auch immer sagt, was dieses höhere Wesen will, dass du Gutes tust und wofür du bestraft wirst, wenn du es nicht tust. Und daraus kann dieser Prophet letztendlich auch ableiten, dass er berechtigt ist, dich zu bestrafen. Und in dem Moment hast du eine Willkürherrschaft.
Ja, dann ist es Willkür, genau. Aber ich meine, dass die Idee an Gott an sich nicht schlecht ist. Und dass das jetzt für eine Religionsneugründung nicht schlecht wäre, vielleicht mal den Propheten rauszulassen oder ich weiß nicht.
Ja, aber woher willst du dann
davon
wissen?
Auszugehen, dass es irgendwas Gutes gibt, an das wir alle glauben müssen, nicht glauben müssen, sondern dass wenn wir das irgendwie tun, dass es irgendwie...
Aber woher willst du wissen, was das Gute ist? Woher willst du wissen, dass es richtig ist? Was gibt's denn da für eine Diskussion zurzeit? Lass mich mal überlegen. Peter Singer, das ist ganz schön. Peter Singer argumentiert ja für den Tierschutz, indem er gleichzeitig argumentiert, behinderte Kinder sterben zu lassen nach der Geburt, umbringen zu dürfen oder sowas. Zumindest wird ihm das vorgeworfen. Ist wesentlich komplexer, aber ihm wird halt vorgeworfen, dass er argumentiert, dass man behinderte Kinder umbringen darf und das kommt daher, dass er für Tierschutz argumentiert, also für Primaten. Woher willst du wissen, dass es richtig ist, behinderte Kinder leben zu lassen und sie nicht umzubringen, wenn ich doch beides verargumentieren kann? Also woher will ich wissen, dass das, was da an Gott ist, dass das, was ich als Gutes betrachte, dass das eine von diesen beiden Entscheidungen treffen will?
Ja.
Das kann ich halt nicht wissen. Also müsste ich es irgendwie konsensual finden, also praktisch ein demokratischer Gott.
Das Thema Religion viel zu groß geworden, weil jeder versucht, das irgendwie zu interpretieren und viel weiter zu fassen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade vor mir, die 10 Gebote nimmst, dann lässt mal die ersten 3 weg.
Welche sind das? Ich kann die Reihenfolge nicht.
Die ersten 3, ich habe es dir gerade vor mir liegen, also ich könnte jetzt auch nicht, die ersten 3 sind, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, mhm. du sollst den Namen Gottes nicht verunehren und gedenke, dass du den Sabbat heiligst.
Mhm.
Das ist jetzt erstmal wirklich nur religiös, also nur auf Gott bezogen. Aber wenn du dann die restlichen 7 siehst, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden, wieder deines Nächsten, sollst nicht begehren deines nächsten Frau, sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut.
Und da kann ich jedes Mal, kann ich die Frage stellen, warum? Und dann musst du mir das erklären.
Aber du musst mir doch jetzt recht geben, wenn du diese 7 Gebote siehst und mal überlegst und denkst, wenn jetzt sich jeder Mensch an diese 7 Gebote halten würde, losgelöst von aller Religion, wenn sich jeder Mensch an diese 7 Gebote erstmal halten würde, ohne Ausnahmen erstmal, dann würde doch die Welt, lass es als Experiment sehen, die Welt würde nicht schlechter werden.
Das bestreite ich. Spätestens an dem
Punkt,
du sollst nicht Ehe brechen.
Okay, warum?
Wenn ich heirate morgen meine Freundin. Übermorgen stelle ich fest, dass diese Beziehung zum Scheitern verurteilt ist und nicht funktioniert. Ich kann mich von meiner Freundin aber nicht trennen, denn ich soll nicht Ehe brechen. Also leide ich.
Gut,
also erzeugt mindestens, mindestens eines dieser Gebote erzeugt Leid. Und ich glaube, dass ein kluger Philosoph in der Lage ist, aus jedem einzelnen dieser Gebote Leid abzuleiten. Du sollst nicht töten. Soll ich jedes Leben bis zum maximal möglichen mit Gerätemedizin, mit Apparatemedizin verlängern? Selbst wenn da jemand liegt und sagt, töte mich, ich ertrage es nicht mehr?
Das ist für mich kein Töten in dem Sinne, sondern passive Sterbehilfe ist für mich kein Töten. Und das steht dann nicht.
Da steht, du sollst nicht töten.
Passive Sterbehilfe heißt, ich mache alles, um diesen Menschen irgendwie am Leben zu halten. Und töten heißt, töten ist aktiv.
Ja, aber aktiv ist doch den Apparat abschalten, an dem er gerade hängt und beatmet wird.
Genau, aber den Apparat gar nicht erst anschalten, ist nicht aktiv.
Wenn ich den Apparat aber zu einem Zeitpunkt anschalte, wo dieser jemand noch eine Chance hätte zu überleben, dadurch, dass ich den Apparat anschalte. Und dann läuft die Beatmungsmaschine und zwischenzeitlich, Sepsis, was weiß ich was, stellt sich raus, er wird sterben. Schon hast du, du hast ein Dilemma. Du hast den Apparat angeschaltet, weil du nicht töten durftest. Oder wolltest, also weil du dich an das Gebot gehalten hast. Und jetzt kannst du ihn nicht abschalten, weil du dich an das Gebot halten musst. Und erzeugst dadurch Leid, möglicherweise alles natürlich, du erzeugst dadurch Leid bei dem Menschen, dessen Apparat du abschalten müsstest. Und dadurch erzeugst du Leid bei dir. Also erzeugt das Gebot, du sollst nicht töten, im Zweifelsfall Leid. Und dazu soll es ja nicht da sein, sondern es soll ja die Welt zu einem besseren Ort machen. Das, worauf ich hinaus will, ist, was ich eben auch schon sagte, woher soll ich wissen, dass das, was vermeintlich im Sinne meines Gottes gut ist, tatsächlich gut ist?
Ja.
Das wird schwierig. Ja. Ich habe trotzdem aufgeschrieben, unsere neue Religion soll Gutes zum Ziel haben.
Ja, ja. Wenn es als tatsächliche Religion gedacht ist, schon.
Ja, sie, ne? Also, ja.
Also nicht als Sekte, nicht als irgendwie...
Wo ist der Unterschied?
Gelddruckakte, eine Sekte. Wenn du dir Scientology anguckst, die ist ja im Grunde, baut ein Glaubenskonstrukt aus purer Geldmacherei. Also so wie ich mich informiert habe über Scientology...
Das kann ich der Kirche alles genauso unterstellen. Und das kann ich dir sogar nachweisen. Das ist nämlich das Problem.
Nee, eben nicht, weil die Kirche nicht als Grundvoraussetzung hat, dass du Geld da lässt.
Nein?
Nee. Du kannst
sie reklamiert Grundbesitz für sich, den sie garantiert nicht auf, ich sage mal, demokratisch legitimiertem Wege in ihrem Besitz
gebracht hat. Wenn du es richtig groß betrachtest, meinetwegen, aber wenn du als gläubiger Mensch kannst du in die Kirche gehen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen.
Das ist richtig.
Du kannst sogar in die Kirche gehen und dir deinen Glauben abholen, ohne Kirchensteuer zu bezahlen.
Die Erlösung ist zumindest unmittelbar kostenlos. Das ist richtig. Mittelbar
also
kostet sie sehr viel, ne?
Ja,
weil die
genau.
Kirche,
also
die Kirche
meine,
reklamiert
das,
für sich.
Das war mal red du erstmal weiter.
Die Kirche reklamiert für sich halt eine gesellschaftliche Sonderstellung. Die reklamiert für sich, dass sie viel Geld einnimmt, sei es Kirchensteuer, sei es aber auch einfach so steuerliche Zuwendungen, die da fließen von Staatswegen. Die Kirche hat Grundbesitz, den kann man in Frage stellen. Da kann man sagen, woher hast du den eigentlich? Wem hast du das eigentlich weggenommen?
Ja, natürlich.
Wer glaubst du, dass du bist, dass du einfach sagen darfst, dieses Land gehört dir? Da kann man dann Grundbesitz insgesamt in Frage stellen auch.
Klar.
Ist halt, dass Scientology ein Unternehmen ist, das lässt sich so schön nachweisen, weil es so jung ist. Ne? Aber wissen wir, ob nicht im Jahr 212 der, weiß ich nicht, wer damals Papst war, falls es da schon einen gab, gesagt hat, so, das machen wir jetzt einfach, um eine gute Mark zu verdienen.
Ja, das ist
eine fiese Unterstellung, ich weiß, aber möglich ist auch das. Nee,
das sehe ich auch so, also es ist klar, aber ich glaube, dass du kannst an die katholische Kirche glauben, ohne Geld zu bezahlen, und du kannst an Scientology nicht glauben, ohne Geld zu bezahlen.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Dianetik gibt's auch geschenkt, ne? Also die Bibel der Scientologen.
Ja, das Buch meinetwegen. Aber wenn du teilnehmen willst, kostet es dich Geld. Und du kannst in der Kirche zur Beichte gehen, ohne was zu bezahlen.
Zumindest ohne direkt bezahlen zu müssen.
Ja, aber also ich glaube, das ist generell der Punkt zwischen der Unterschied zwischen einer Sekte und natürlich ist die katholische Kirche im Grunde auch eine Sekte. Ich gebe dir
Zeugen Jehovas.
Ich gebe dir ja eigentlich recht.
Die Zeugen Jehovas sind lange.
Das ist das eigentliche Problem.
Die Zeugen Jehovas sind lange als Sekte angesehen worden, obwohl die keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Die Mormonen werden als Sekte angesehen. Die Amish werden als Sekte angesehen. You name it. Es gibt auch sehr, sehr viele Glaubensgemeinschaften, die auch kein Geld haben wollen. Die werden als Sekte angesehen.
Ja, und noch als Argument könntest du vorbringen, die katholische Kirche kassiert Kirchensteuer und Kollekte, was der Anrufer vor mir gesagt hat. Natürlich ist es alles an Geld gekoppelt, weil das einfach auch ein riesiger Apparat ist, der sich unterhalten sehen will.
Natürlich auch, weil auch nichts von dem, was um uns herum ist, ist nicht an Geld gekoppelt.
Ja, na, ganz klar.
Von daher muss wahrscheinlich auch notwendigerweise eine Religionsgemeinschaft oder eine religiöse Institution an Geld gekoppelt sein. Weil Kapitalismus ist noch totalitärer. Egal, was es gibt, Kapitalismus ist noch totalitärer.
Ja, genau, du kannst dich dem nicht entziehen.
Ja. Ich danke für deinen Anruf, Lukas.
Gerne doch.
Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Melde dich bitte wieder.
Jawohl.
Gute Nacht, tschüss.
Viel Spaß, ciao.
0880, 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Wir wollen unsere eigene Religion gründen und verzetteln uns natürlich in der Begriffsbestimmung. Aber das war ja auch eigentlich mein heimlicher Plan für diese Sendung. Zu gucken, was ist eigentlich Religion? Was macht eigentlich Religion aus? Wann ist ein irrationales Überzeugungssystem eine Religion und nicht einfach nur eine Sekte oder eine Verschwörungstheorie oder ein Kult oder was es da alles gibt? 0880, 5 mal die 5. Guten Abend, Alfred aus Schweinfurt.
Hallo.
Alfred, was ist eine Religion?
Weiß ich nicht.
Wie, weiß nicht?
Das Thema ist eigentlich, wir gründen eine Religion. Und das habe ich gemacht.
Hast du schon?
Also, hast du ja vor 2 oder 3 Sendungen gemeint, ja, müssen wir eigentlich eine eigene Religion gründen.
Genau.
Und das haben wir dann auch spontan gemacht.
Wie spontan gemacht? Ihr habt euch zusammengesetzt und euch eine Religion überlegt?
Ja, so in einer kleinen Gruppe halt.
Cool.
Und zwar die Superchristen.
Oho.
Und super natürlich alles groß geschrieben.
Natürlich, bei uns wird super noch groß geschrieben, ne? Genau.
Und woran du glauben musst, sage ich dir, nachdem du daran glaubst. Das heißt, du musst erst glauben, bevor ich dir sage, woran du glauben musst. Sprich, jeder glaubt, woran er will. Nur halt in der Religion verpackt. Denn wir wollen ja quasi für die ganze Welt, also dass es eine einheitliche Religion gibt und nicht 10 Millionen verschiedene.
Sozialistische Einheitsreligion. Du sagst mir, woran ich zu glauben habe, erst wenn ich ohnehin schon dran glaube.
Genau.
Das macht es aber doch beliebig.
Ja, sollte ja auch sein.
Was ist dann der Zweck meines Glaubens an deine Religion?
Naja, das muss keinen Zweck haben. Man identifiziert sich mit irgendetwas, sagt, ich glaube quasi, also ich glaube ja im Prinzip daran und du kannst auch daran glauben.
Aber woran denn? Also was wäre das, woran ich dann zu glauben habe? Um es zu einer Religion zu machen vor allen Dingen?
Denk dir was aus.
Okay, spielen wir das mal durch. Ich glaube jetzt an den christlichen Gott. Ist das, inwieweit ist das deckungsgleich mit der Religion, die ihr euch überlegt habt?
Das, also, es ist ja im Prinzip, kannst du glauben, woran du willst, solange du nicht einen anderen Menschen in deinem Glauben hinderst. Sobald du in ein anderes Leben eingreifst, entsteht ja quasi zwangsläufig Streit oder sonst was.
Aber warum soll ich denn dann überhaupt an irgendwas glauben?
Naja, weil es die Leute wollen.
Nö, will ich ja gar nicht.
Naja, die meisten aber schon.
Naja, aber du willst, du hast gesagt, du möchtest eine Religion machen, die für alle Menschen da ist. Das heißt, es müsste ja auch eine sein, die die Inhalte propagiert, an die ich auch glauben will.
Naja, du kannst ja auch in die Religion einsteigen, ohne an etwas zu glauben. Da hast du eine Religion ohne Glauben.
Geht das überhaupt, Religion ohne Glauben? Also was ist denn Religion ohne Glauben? Was ist denn ein Überzeugungssystem, das ohne Glauben auskommt? Also worauf basiert ein Überzeugungssystem, das ohne Glauben auskommt?
Ich gehe mal davon aus, wenn alles in Harmonie ist, wenn alles läuft, so wie es laufen soll, ohne dass irgendwas dazwischen kommt, dass die Leute sich streiten oder sonst was.
Dann habe ich aber noch kein Überzeugungssystem. Dann habe ich noch kein System von Gewissheiten, von unumstößlichen Wahrheiten. Welche unumstößliche Wahrheit habe ich in einem Überzeugungssystem, das ohne Glauben auskommt? Welche Wahrheit kann überhaupt unumstößlich sein, ohne dass ich an sie glaube?
Da fällt mir gerade ein, ich habe heute eine Webseite gefunden, die sagt, sie hat den Sinn des Lebens gefunden.
Jetzt schweift er hier ab. Das darf doch nicht wahr sein.
und zwar nicht was, also vieles, es gibt ja viele, zum Beispiel Physiker, Biologen und alle möglichen sagen, sie haben den Sinn des Lebens oder halt so in der Art gefunden, dass dann so funktioniert und nicht anders. Nur wenn die dann zusammenkommen, passt es nicht. Und was der auf seiner Webseite geschrieben hat, war, also der Sinn des Lebens ist, Perfektion anzustreben. Jeder Organismus entwickelt sich so lange, bis er zur Perfektion kommt.
Woher will er das wissen?
Beobachtung, ich weiß nicht. Der bezieht sich auf sich Bücher, die er gelesen hat, aber sonst...
Ja, aber nur weil die Organismen immer perfekter geworden sind, und perfekt ist ja dann auch immer noch mal eine Frage, das ist ja eigentlich auch immer nur bezogen auf die Umwelt, in der ein Organismus existiert, die Perfektion. Nur weil das bisher geklappt hat, heißt das nicht, dass es morgen auch noch klappt.
Auch da bin ich vorsichtig. Also bei uns ist ja momentan auch so, jetzt zum Beispiel die Medizin und sonst was, es entwickelt sich ständig weiter, dass die Leute weniger krank werden. Und was ich auch ganz toll fand, stand auf der Webseite, jetzt muss ich gerade gucken, das Zitat, Menschen werden nicht älter, sie sterben nur länger.
Klar, wir sterben ab unserer Geburt.
Genau, irgendwann mal, ja.
So eine Frage, werden wir eigentlich weniger krank oder werden wir schneller wieder gesund? Oder besser wieder gesund?
Aber
trotzdem, worauf basiert, ich lasse dich da jetzt nicht raus, worauf basiert ein Überzeugungssystem, das ohne Glauben auskommt?
Vielleicht auf dem Miteinander der Menschen, das Soziale.
Aber das ist aber doch kein Überzeugungssystem dann. Das ist doch dann einfach nur, dann existiere ich vor mich hin. Aber doch nicht so, dass ich irgendwelche Regeln mir selber gebe oder mir irgendwelche Regeln geben lasse. Also ein System ist ja immer, das regelt sich ja immer irgendwie.
Naja, zum Beispiel, weil man will was zu essen haben, dann verlässt man sich ja drauf, dass man entweder selbst für Essen sorgt oder dass andere Menschen für einen sorgen. Und das ist ja auch quasi ein Glaube.
Genau.
Man hofft, dass die anderen...
Hoffnung.
Also, dass jeder sich um anderen kümmert, dass man gemeinsam was macht.
Hoffnung.
Könnte ja auch theoretisch sein, dass plötzlich morgen alle beschließen, nichts zu machen, und dann funktioniert schon nicht mehr.
Zur Religion gehört Hoffnung. Weil nämlich die Aluhut-Leute, die haben keine Hoffnung.
Das stimmt.
Ah. Mensch, Alfred, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, ich danke.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Und
Fritz vom RBB.
Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Auch schön, hier im Studio ist ja Klimaanlage und hier fliegen jetzt so die letzten Mücken rum. Und dadurch, dass hier die Klimaanlage läuft, ist die Luft sehr trocken. Es ist einigermaßen kühl hier. Ich würde mal vermuten, dass wir hier kaum mehr als 19 Grad oder sowas im Studio haben. Weil wenn es ein bisschen kühler ist, dann moderiert es sich leichter. Und die Mücken werden gerade wieder langsamer, was ich ganz schön finde. Man kann jetzt so rumfliegende Mücken, langsam fliegende Mücken kann man so schön rumschubsen. Und ich schubse ja gerne schwächere rum. Darum geht's aber heute gar nicht. Ich habe nur gerade ein paar Mücken hier weggeschoben. Da fiel mir das auf und ich dachte, ich erzähle ein bisschen was aus dem Alltag, bevor wir wieder in die Religion einsteigen. Es geht um Religion heute Abend. Ich würde ganz gerne mit euch zusammen eine eigene Religion gründen. Von dem Gründungsmoment sind wir noch sehr weit entfernt, denn wir sind gerade noch beschäftigt mit... ich finde das ja eigentlich ganz gut, weil dann können wir noch eine Sendung zum Thema machen. Mir gefällt es hier nämlich gerade sehr gut mit euch. Wir sind weit von der Religionsgründung, von der eigentlichen Gründung entfernt und verlieren uns gerade in der Begriffsbestimmung so ein bisschen, in der Frage, was Religion eigentlich ausmacht. Also was gehört zu einer Religion? Wir haben schon so ein paar Sachen gesammelt. Zweifelsfreiheit, es muss immer so ein bisschen so Magic dabei sein, ne? Also Komplexitätsreduktion durch Fingerschnippen, so alles wird gut, ne? Jetzt gibt's Fisch, hier das Wasser geht jetzt als Wein durch. Wir brauchen Bedingungslosigkeit, vor allen Dingen im Glauben Bedingungslosigkeit, Ehrfurcht und Demut und Hoffnung gehört zur Religion. Und drei Punkte für unsere neu zu gründende Religion haben wir auch schon gefunden. Sie sollte bitte angstfrei daherkommen. Sie sollte die Leute nicht einzuschüchtern versuchen. Sie sollte Gutes zum Ziel haben. Und sie wird höchstwahrscheinlich, so war glaube ich die Formulierung, sie wird höchstwahrscheinlich nicht ohne einen Führer oder ohne einen Führungsstab auskommen. Da ist ja noch die Frage, ob das wirklich so sein muss. Beziehungsweise, wenn es so ist, ja, ich glaube, es muss so sein. Ich glaube, es muss Leute geben, die den Ton angeben. Die Frage ist nur, wie kommen diese Leute zustande? Ist das ein demokratischer Prozess? Wie ich vorhin schon mal auch sagte, vielleicht gibt es ja sogar eine Möglichkeit, einen Gott demokratisch zu finden. Also zumindest die Eigenschaften eines Gottes, also weil Gott ist ja nicht real, also nicht so im realen Sinne real, sondern nur für Gläubige real. Aber vielleicht ist es ja möglich, zumindest die Eigenschaften, die dieses irreale Wesen Gott hat, auf demokratischem Wege zu bestimmen, in unserer neuen Religion. In den alten Religionen ist es, glaube ich, noch nicht passiert. Es sei denn, ihr wisst das besser als ich. Grundsätzlich wisst ihr ja sowieso alles besser als ich. 0880 5x5 ist unsere Nummer und ich lade euch ein, anzurufen, zu sagen, was denn Religion eigentlich ist. Woran erkenne ich Religion denn eigentlich? Guten Abend, Antonius aus Oldenburg.
Ich hab einen Döner auf dem Kopf, ich bin nicht Michel.
Du machst vor allen Dingen mal dein Radio aus.
Ach so. Einen Moment. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ich bin nämlich bei jemandem zu Besuch. Entschuldigung.
Woran erkenne ich Religion, Antonius?
Ja, ich wollte erstmal sagen, ich bin Anhänger der postpositiven Schalaholika.
Was ist das?
Das ist eine eigene Gruppe von mir und ein paar Freunden.
Und wodurch zeichnen die sich aus?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben keine richtigen Begründungen oder sonst sowas. Wir nennen uns einfach so.
Und woran erkenne ich eure Gruppe?
Wir haben T-Shirts.
Und da steht was drauf?
Ja, Schalaholika.
Und was macht ihr so?
Das hat mit der Religion so nichts zu tun eigentlich. Ich verstehe gerade nicht so ganz genau. Ihr wollt eine neue Religion gründen.
Genau, wir wollen eine neue Religion gründen.
Und die soll woraus bestehen?
Ja, das ist die Frage.
Weil Religion hat ja einfach sehr viel auch damit zu tun, dass man überhaupt jemanden hat, an dem man sich wenden kann, wenn es einem schlecht geht und so. Auch wenn er nicht existiert, aber man kann sich alles von der Seele reden.
Ja, aber das kannst du auch mit dem Hund.
Nee, das ist irgendwie anders. Ich bin ja selber gläubig.
Inwiefern ist es anders?
Ich weiß es nicht. Also, es gibt mir anders halt, als wenn ich jetzt mit einem Hund rede.
Aber inwiefern? Ja, auf welche? Also inwiefern? Was ist das für eine
höhere Macht anvertrauen?
Was Was macht die höhere Macht denn dann mit dir? Also was macht die höhere Macht mit dir, was der Hund nicht mit dir macht?
Der Hund guckt mich blöd an und holt seinen Knochen.
Okay, stimmt, der macht noch irgendwas. Und die, ja, das höhere Wesen, also Gott in dem Falle wahrscheinlich, wirst du es nennen, denke ich mal, macht dann was, wenn du dir da das Herz ausgeschüttet hast?
Also ich hatte schon seltsame Begegnungen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Und von dessen bestärkt das mein Glauben immer mehr, ne?
Was für Begegnungen?
Also ich hatte einmal, da musste ich ins Gefängnis und mein verstorbener Opa saß auf einmal neben mir auf dem Bett. Es war am helllichten Tag. Ich habe den da gesehen und er hat mir was gesagt und dann war er auf einmal weg. Oder mit einer Freundin von mir.
Wie kommst du darauf, dass aus dem Erscheinen deines verstorbenen Großvaters, davon auf die Existenz eines Gottes zu schließen? Weil wenn überhaupt, dann ist das doch eigentlich nur ein Beleg für die Existenz deines verstorbenen Großvaters.
Ja, das ist ganz einfach. Ich hatte vorher gebetet und darum gebeten auch, dass ich irgendwie jetzt ein Zeichen bekomme oder Hilfe, dass man mir irgendwas sagt. Und dann stand mein Opa da.
Und was hat er dir gesagt?
Dass ich immer meinen Weg gehen soll, an mich glauben und nicht immer darauf hören, was andere machen. Und auch wenn ich mal was Falsches mache, ich soll trotzdem weitermachen und den richtigen Weg finden. Du hast ihn nicht von Anfang an, aber du wirst ihn schon finden.
Wo findet man ihn?
Das kommt im Laufe der Zeit. Dein Denken wird anders. Ja. Du veränderst dich einfach mit der Zeit auch. Und dadurch findest du dann auch irgendwann den richtigen Weg, wenn du es möchtest. Du kannst natürlich auch, wenn dein Wille so ist, dass du anders leben willst, kriminell oder was weiß ich, dann bist du halt so.
Und das wäre dann auch aus Sicht deines Gottes in Ordnung, dass du kriminell bist?
Nein. Auf keinen Fall. Aber es kommt ja eigentlich gar nicht so direkt darauf an, ob du kriminell bist oder nicht. Das ist ja eigentlich alles so schwachsinnig. Und es geht ja eigentlich darum, dass du Gott nicht verhöhnst. Also den, an den du glaubst, sollst du nicht verhöhnen, du sollst keine Götter neben ihn haben. Du sollst dich über andere richten und das setzt sich auch irgendwo in Verbindung. Ein Krimineller hat es nicht leicht, sein Leben ist meistens echt, da würden andere sich schon das Leben nehmen, weil sie nicht mehr klarkommen. Und du musst irgendwie leben. Und wenn du es nicht anders kannst, weil du nichts verdienst oder du kriegst keine Arbeit oder was weiß ich, sitzt auf der Straße, hast nichts, dann musst du ja auch irgendwie was zu essen bekommen. Wenn du es so nicht findest draußen in der Wildnis oder was weiß ich, was du ja eigentlich auch gar nicht mehr darfst, du darfst ja nicht mal mehr jagen oder sowas.
Ja, muss man ja auch nicht. Man muss es ja auch nicht.
Ja, aber wenn du nichts hast, dann musst du ja auch irgendwo dein Essen herkriegen. Und früher wurde ja auch gejagt.
Ja, früher, aber es ist ja nicht mehr früher. Ne? Also früher, genau, früher haben ja auch ein bisschen weniger Menschen auf der Welt gelebt. Ne? Und ja. Versuchst du gerade zu rechtfertigen, dass jemand kriminell sein muss?
Nein, auf keinen Fall. Man muss nicht kriminell sein. Man sollte auch möglichst den Weg finden aus der Kriminalität raus. Wenn du irgendwann auch, sagen wir mal, du glaubst an den Himmel, dann solltest du dich auch an Gottes Regeln, so wie er sie genau genannt hat mit den 10 Geboten, auch genau daran halten.
Ja, da hast du natürlich jetzt ein Problem. Ne? Wenn dein Großvater dir sagt, du sollst deinen eigenen Weg gehen und nicht darauf hören, was andere dir sagen, es ist halt schwer, ausgerechnet dann auf 10 Gebote zu hören, die andere dir gesagt haben, während sie behauptet haben, dass die von einer höheren Macht zu ihnen gekommen wären.
Also an die 10 Gebote halte ich mich nicht. Sage ich so, wie es ist. Es ist mir egal, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. aber ich habe halt so immer jemanden, mit dem ich reden kann.
Danke, Antonios. Und gute Nacht.
Ja, gute Nacht.
Tschüss. Ciao. 0880 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Wir wollen eine Religion gründen. Ich würde gerne mit euch zusammen eine Religion gründen und wüsste ganz gerne, was denn eine Religion alles ausmacht. Also welche Kategorien, aus welchen Kategorien besteht denn eine Religion? Welche Kategorien müssen wir denn dann noch mit Bedeutung, mit Sinn, mit Leben füllen, nachdem wir sie mal benannt haben? Antonios hat gerade die Kategorie Orientierung gebracht. Natürlich, Religion bietet Orientierung. Die gehört auf jeden Fall dazu. Hoffnung, Orientierung, Ehrfurcht. Ehrfurcht? Warum eigentlich? Warum Ehrfurcht? Ehrfurcht, eine Ehrfurchtsbezeugung ist doch eine Unterwerfungsgeste. Warum sollte ich mich denn unterwerfen? Ist Unterwerfung ein wesentliches Merkmal von Religion? 0880, 5 mal die 5. Und dran ist jetzt als nächstes mal, wo waren wir denn? Hier mal. Ach, Ahmad. Ich weiß immer nicht, weißt du was? Ich weiß immer nicht, wie man arabische Namen ausspricht, wenn ein A und ein H hintereinander ist. Wie heißt du?
Ahmad.
Ahmad. Also das heißt, ich spreche es mit CH.
Ja, ich komme aus Afghanistan, dann spricht man das als Ahmad aus, bei den Türken Ahmed. Und im Arabischen heißt das Ahmad.
Ach du Scheiße.
Ja, ist ein bisschen schwer.
Okay, also entweder Ahmad, Ahmed oder was?
Ahmad, wie du Ahmad heißt.
Ahmad, alles klar. Hallo, genau. Ahmad. Du bist Moslem. Ja. Endlich mal ein Moslem am Telefon, nicht immer nur diese Christen.
Also zunächst einmal muss ich dich loben. Ich finde die Sendung wundervoll.
Dankeschön.
Ich höre das ungefähr seit 2 Jahren. Ich bin ungefähr 2 Jahren. Und ich habe ziemlich viel gelernt. Also mach weiter so.
Ich bemühe mich. Vielen Dank.
So.
Ahmad, was macht eine Religion aus?
Eine Religion macht das aus, dass sie, also es muss einen Sinn, den Menschen einen Sinn geben, warum sie leben. Und zum anderen muss die Religion den Menschen helfen im Leben, im Alltag. Und das Miteinander vor allem, das soziale Miteinander.
Also Sinnstiftung? Muss also die Religion, die wir neu gründen wollen, also sollte die dann auch Sinnstiftung enthalten? Oder kommen wir auch ohne Sinnstiftung aus?
Nee, es muss schon Sinn geben. Sonst würden wir ja nicht dran glauben. Ne? Es muss ja einen Sinn geben, warum wir dran glauben. Was uns das bringt am Ende.
Also tatsächlich auch ein Nutzen, ne?
Ja, genau, ein Nutzen halt. Was am Ende, was das für einen Nutzen hat, irgendwann mal sterben wir werden alt oder was weiß ich, und dann muss es uns doch auch was gebracht haben, dass wir daran geglaubt haben.
Ja, sonst wäre scheiße, ne? Das
stimmt.
Das den ganzen Tag bist du am Glauben und irgendwie am Schluss stellst du fest, ach Mist, war ja doch nichts mit dem Himmel hier.
Ja.
Sinnstiftung, und was sagtest du das? Ich muss das Gemeinwesen organisieren, oder was?
Nee. Es muss den Menschen helfen. Dem Menschen als Einzelner,
ja?
Und der Gemeinschaft. Unabhängig, woher man kommt und so weiter und so fort.
Menschen helfen und der Gemeinschaft helfen.
Ja.
Kannst du das mal konkret machen? Wie hilft, also bist du religiös überhaupt?
Ja, also ich habe mit 18 Jahren angefangen, in die Moschee zu gehen. Ich war davon nicht überzeugt. Meine Eltern waren auch nicht so überzeugt, also haben mich auch nicht unterstützt, wo ich sehr enttäuscht drüber bin. Dann habe ich mit 18 Jahren angefangen und habe mich selbst drüber informiert, und dann bin ich in die Moschee gegangen, habe gefragt. Nur es war so, ich habe nicht den einen geistlichen Führer gefragt oder den einen sozusagen Pfarrer in dieser Moschee. Also im Deutschen heißt es ja Pfarrer, im Arabischen heißt es irgendwie anders. Jeder hat seinen eigenen Begriff dazu. Und ich habe halt immer mehrere gefragt, habe mich dann mal extra ganz allein darüber informiert und habe dann also das Mittlere von dem genommen, was alle drei gesagt haben, habe mir da draußen eine Zusammenfassung gemacht.
Ja.
Weil man Religion, die drei Religionen, wenn man die verschieden ausdrucken kann. Also, Entschuldigung, mein Deutsch ist einfach schlecht.
Ja, wir werden damit leben. Wenn ich es nicht begreife, frage ich nach.
Alles klar. Also, man kann Religion auf verschiedene Weise auslegen.
Ja.
Beispielsweise, ich komme aus Afghanistan, und bei uns nutzen die nicht alle, aber viele, die Religion für ihren eigenen Vorteil, also die Gelehrte.
Ja.
Verstehen Sie? Und sorry, jetzt habe ich wieder Sie gesagt. Gut.
Ja, ich werde dich prügeln lassen.
Okay.
Nee, warte, also, in zwei Wochen bin ich in Frankfurt, da komme ich bei dir rum und dann setzt was, genau.
Okay, mit deinen Homies, ne?
Genau. Okay. Genau, dann machen wir einen Ausflug.
Gut, also es ist so, jeder nutzt das für sich aus und ja, das darf halt nicht sein bei der Religion.
Das ist ein Problem, was anscheinend, zumindest habe ich es noch nirgendwo anders beobachtet, was anscheinend allen Religionen innewohnt, genau, dass sie, also alle Religionen scheint das Potenzial in sich zu tragen, missbraucht zu werden.
Genau, genau.
Das heißt, unsere neue Religion müsste eigentlich irgendwie missbrauchsfrei gemacht werden, ne?
Ja, das ist aber ziemlich, ziemlich schwer, weil wenn die Religion von, also ich bin ja, also ich bin gläubig, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nicht gläubig wäre, wir reden jetzt mal drüber. Denn wenn die Religion von Menschen gemacht wird, dann müssten wir ziemlich, ziemlich kluge Köpfe haben, die das Ganze zusammenfassen, dieses neue Buch da, woran wir dann glauben müssen, damit wir diese Religion nicht missbrauchen. Aber es wird immer wieder Mittel geben, um das zu missbrauchen.
Das ist echt ein interessanter Punkt. Ich glaube, wir machen halt echt noch eine zweite Sendung, weil ich könnte mir vorstellen, dass alleine über die Frage, wie kann man eine Religion gegen Missbrauch immunisieren, ich glaube, darüber kann man alleine schon eine ganze Stunde telefonieren miteinander.
Ja. Also ich bei mir, also ich erzähle mir etwas von mir. Bei mir ist es so, ich glaube an all drei Religionen, an das Judentum, Christentum und dem Islam. Und ich finde die, also das sind für mich keine Religionen, aber ich akzeptiere das, wenn andere es als ihre Religion anerkennen. Das Hinduistische aus Indien, das finde ich wundervoll. Mhm. Das ist sowas von friedlich. Es gibt zwar diesen Kastensystem und dass Mädchen und minderwertig sind und so weiter.
Ja, und
das,
die führen auch Krieg, ne, gegen die Moslems, die Hindus.
Das finde ich wiederum nicht so gut, aber die haben sehr, 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 sehr viele Sachen, wo die Menschen friedlich miteinander leben. Also wenn ich mir Indien anschaue, ganz ehrlich, wenn ich mal wieder geboren werden möchte, dann auf jeden Fall als Inder. Als gläubiger Inder. Weil
als Inder in der richtigen Kaste?
Das ist auch wichtig, genau. Wegen dem Kasten ist es aber. Genau. Wie gesagt, das ist das Problem bei denen und das mit den Mädchen. Ansonsten ist das bei denen wundervoll. Und auch bei den Buddhisten. Da gibt es wiederum Sachen, die sind nicht wundervoll. Aber man muss halt das Beste nehmen.
Ist Buddhismus überhaupt eine Religion?
Nee, für mich nicht. Aber für die Leute, die es als ihre Religion anerkennen, natürlich, dann akzeptiere ich das. Das kann man
warum,
da nicht.
Warum ist es keine Religion für dich?
Was fehlt
dem Buddhismus?
Ich bin gläubig. Mhm. Und für mich sind nur die drei,
Buchreligionen.
Genau. Das sind für mich Religionen, weil die von Gott entsandt wurden. Ich habe mich bis jetzt nur mit dem Koran befasst. Mhm. Und habe, also ich kann kein Arabisch, ich kann auch nicht Arabisch lesen. Mhm. Ich habe mir das Ganze immer auf Deutsch übersetzen lassen. Da ist die Bedeutung zwar etwas anders, aber im Großen und Ganzen versteht man es.
Ja.
Steht vieles im Koran drin, der Koran ist, also das, was in der Bibel ist und in der Tora ist, das akzeptieren wir Muslime ja auch. Das heißt, das meiste, was im Koran drin ist, vieles, was ich jetzt übersetzt bekommen habe und was ich gelesen habe, das ist ziemlich einzigartig. Also ich nenne mal ein Beispiel, der Prophet Mohammed war ein Analphabet. Der hat in der Wüste gelebt, der hat zwar hin und her gereizt, ja, der war ja Kaufmann, glaube ich, genau. Aber er war Analphabet, also und im Koran steht der Golfstrom, wie der funktioniert.
Steht nicht im Koran, die Stelle kenne ich, also das habe ich schon häufiger in der Sendung gehabt. Da steht halt nicht drin, wie der Golfstrom funktioniert, sondern
da steht nicht genau, aber es ist
da steht,
erklärt.
Da steht was drin, aus dem man, wenn man sehr, sehr wohlwollend ist, ableiten kann, dass so der Golfstrom funktionieren könnte, aber das ist nicht so. Also diese Erkenntnis steht nicht im Koran. Aber das ist der Punkt, wo ich dann die Gegenposition auch immer gerne aufmache.
Ja, klar.
Das behaupten Moslems sehr gerne, dass Mohammed ja so unglaubliche weitreichende Erkenntnisse gehabt hätte und Einsichten ins Universum gehabt hätte, dass er sogar den Golfstrom hätte beschreiben können. Das konnte er nicht und das hat er auch nicht. Das ist halt das Problem. Ne? Das ist für dich als Gläubigen hat er das natürlich getan.
Das Problem ist hierbei, es gibt da so viele Sachen, was da drin ist. Vieles kann man auch ganz, ganz deutlich herausnehmen, was uns hilft. Und was auch auf der Welt jetzt passiert. Ich kann jetzt Beispiele nennen, die habe ich gelesen, die sind zwar nicht bestätigt, die müssen wissenschaftlich bestätigt werden, ich glaube aber trotzdem dran. Nur wenn es wissenschaftlich bestätigt worden ist, dann kann man es auch anderen Menschen vermitteln, ne? Natürlich, wenn die es wollen.
Wenn ich irgendwas mit wissenschaftlichen Mitteln beschreiben kann, dann kann ich es jedem vermitteln.
Ja,
jedem.
Es sei denn,
du glaubst, dass es anders ist. Also es sei denn, du bist halt Fundamentalist auf der Seite.
Nein.
Und dann kannst du es natürlich immer einem nicht vermitteln. Aber grundsätzlich, alles, was ich mit Wissenschaft erfassen kann, ist unabhängig von Zeit und Ort jedem Menschen vermitteln.
Genau. Ja. Wir haben eben gesagt, die Religion soll dem Menschen ja helfen. Also sie soll dem die Religion soll ja nicht aus Zwang, dran geglaubt werden.
Aber das Problem ist ja, wenn du versuchst, das hatten wir ja zu Beginn der Sendung schon mal die Idee, in die Religion einen Moment der Wissenschaft einzubauen.
Ja.
Also der zweifelsfreien Bestätigung der Existenz dessen, woran da geglaubt wird in der Religion.
Ja.
In dem Moment gibst du aber doch. Also in dem Moment, wo ich Wissenschaft zum Bestandteil von Religion mache, heble ich doch die Religion an sich selbst aus, weil ich muss doch dann auch diese Wissenschaft nehmen, um die Religion, deren Bestandteil sie ist, zu überprüfen.
Okay.
Also Wissenschaft dient ja dazu, nicht zu bestätigen, sondern zu überprüfen.
Ne, Wissenschaft, und am Ende ein Ergebnis halt.
Genau, also im besten Fall ein Ergebnis oder im besten Fall sogar ein negatives Ergebnis. Also Wissenschaft besteht ja darin, Beobachtungen, die du gemacht hast, zu überprüfen. Und wenn ich Wissenschaft in Religion einbaue, dann bin ich ja gezwungen, die Religion selbst an ihrer wissenschaftlichen Methode zu überprüfen, und dann löst sie sich ja sofort in Luft auf, weil Religion mit Wissenschaft ja gar nicht beizukommen ist.
Für mich als Gläubiger nicht, weil wenn ich beispielsweise mit einem Kumpel mich mit einem Freund unterhalte, der kein Muslim ist, egal welcher Religion er angehört, wenn ich dem was erklären möchte, und das ist das habe ich, weil ich dran glaube, weil ich das so aus dem Bibel oder so aus dem Koran so entnommen habe, und ihm das mich drüber mit ihm diskutiere und ihm versuche, das klarzumachen, dann ist das sehr, sehr schwer. Aber wenn es wissenschaftlich noch bewiesen ist, dann ist es ganz, ganz einfach. Dann sagst du hier, so, ne?
Aber dann brauchst du doch nicht mehr dran zu glauben, weil dann weißt du es ja.
Nee. Ich glaube dran. Aber für ihn, ne? Für ihn meine ich, für denjenigen, der nicht dran glaubt, der keinen Glauben hat.
Aber Glauben ist aber doch das Gegenteil von Wissen. Und Wissenschaft produziert Wissen. Und in dem Moment, wo du sagst, ich habe hier einen Glauben, ich glaube an die Existenz des Kugelschreibers, den ich in der Hand habe.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich aber nachweisen kann, dass dieser Kugelschreiber existiert, brauche ich doch nicht mehr an seine Existenz zu glauben, weil seine Existenz ist ja belegt. Also in dem Moment löst sich der Glauben auf, weil er nicht mehr notwendig ist. Das ist das meine ich mit Problemen, was wir da haben, wenn wir Wissenschaft in Religion einbauen wollten.
Okay.
Also in dem Moment, wo ich beweisen kann, dass es Gott gibt, in dem Moment brauche ich nicht mehr an ihn zu glauben. Weil es gibt gar keinen Zweifel mehr.
Ja, aber das ist jetzt...
Wie willst du ihn beweisen? Gar nicht,
erstens
geht
das,
nicht.
Zweitens, ich bin Gläubiger, ich diskutiere jetzt mit dir und ich will dir erklären, ich will dir beweisen, dass, was weiß ich, irgend so ein Kapitel aus der Tora, aus der Bibel oder aus dem Koran stimmt.
Ja.
So. Und dann sagst du mir, gut, wie beweise es mir, wie geht das denn? Ne?
Ja.
Dann lese ich es dir vor, ich übersetze es dir. Und dann denkst du dir, hallo, du glaubst ja daran, beweise es mir mit. Und heutzutage, wenn man das den Leuten wissenschaftlich auf den Tisch legt, hier, so sieht das aus, dann glauben die Menschen eher dran. Das meine ich damit.
Eben nicht. In dem Moment, wo du ihnen einen Beleg bietest, müssen sie nicht mehr glauben.
Hm.
Weil es ja bewiesen ist. Also in dem Moment, wo ich eine Behauptung belege, muss mir niemand mehr diese Behauptung glauben. In dem Moment, wo ich sage jetzt, ich habe einen Kugelschreiber in der Hand. Das kannst du mir jetzt glauben. Ja, oder du sagst, nö, woher soll ich denn wissen, dass du einen Kugelschreiber in der Hand hast? Beweis mir das.
Mhm.
Dann schicke ich dir ein Foto und sage, ich guck auf die Webcam, da siehst du, dass ich einen Kugelschreiber in der Hand halte.
Ja.
In dem Moment, wo du das siehst, musst du mir nicht mehr glauben, dass ich einen Kugelschreiber in der Hand habe, sondern in dem Moment weißt du, dass ich einen Kugelschreiber in der Hand habe. Ja, das Einzige, was du machen kannst, ist noch daran zweifeln, dass ich wirklich das Bild auf der Webcam bin.
Ja, klar.
Das ist das Dilemma der Philosophie. Man kann sich viel zu viel Gedanken machen, die zu nichts führen.
Ja.
Ja, Mensch, Ahmed.
Ja.
Ich danke, nee, Ahmad, so rum war es. Ich lerne das nie. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel.
Nee, nee, jeder sagt das falsch.
Ich danke für deinen Anruf.
Ich danke auch, mach
weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
0880 5 × 5 ist unsere Nummer und ich würde ganz gerne mit euch eine Religion gründen. Dazu aber erstmal wissen, mein Kuli schreibt nicht mehr, so, dazu aber erstmal wissen, was denn eine Religion überhaupt ausmacht. Wir haben schon fleißig gesammelt, Kategorien, die zu Religion gehören. Zweifelsfreiheit, Zauberei, Komplexitätsreduktion, Bedingungslosigkeit, Ehrfurcht, Hoffnung, Orientierung, Sinnstiftung und Nutzen für die Menschen. Ohne Nutzen braucht man keine Religion. Interessanter Punkt eigentlich. Was nutzt Religion eigentlich? Da können wir auch nochmal drüber. Mann, wir könnten viele einzelne Sendungen hier draus machen. Welcher Nutzen? Ich schreibe mir das jetzt gerade mal auf, damit ich es nicht vergesse. Dann haben wir, dass Religion Menschen helfen soll und der Gemeinschaft helfen. Also Menschen als Individuum dem Menschen helfen soll und den Menschen helfen soll. Und unsere neu zu gründende Religion sollte auf jeden Fall angstfrei daherkommen. Ein Ziel, das Gutes zum Ziel haben, wo dann immer die Frage ist, was ist eigentlich Gutes? Wer bestimmt eigentlich, was Gutes ist? Und sie sollte missbrauchsfrei sein, also zumindest gegen Missbrauch immunisiert sein. 0880 5 × 5 ist unsere Nummer. Und als nächstes hören wir den Raik. Hallo, Raik aus Neubrandenburg.
Hallo.
Bist du gläubig? Hast du eine Religion?
Nein.
Nein,
alles gut. Ich bin Atheist. Ich bin gläubiger Atheist.
Gläubiger Atheist.
Ja, ich glaube, dass ich bin und das reicht mir auch.
Du glaubst, dass du bist?
Ja.
Aber du weißt doch, dass du bist, sonst wärst du ja gar nicht.
Ja, das ist sowieso, was ich eben gerade so lustig fand, eigentlich, dieses Glauben und Wissen. Das sind ja immer diese zwei sich selbst ausschließende Sachen.
Genau.
Ja. Ich hätte mir auch mal lieber Notizen machen sollen. Ich hörte schon die ganze Sendung zu, wollte mir eigentlich jede Zeit denken, wenn ich irgendwas interessant sehe oder höre, dass ich mir sage, Mensch, hätte ich mal jetzt eine Notiz machen sollen, dass wenn ich dann dran komme, habe ich jetzt nämlich schon wieder vergessen. Und dass ich genau darüber reden wollte. Zum Beispiel jetzt diese Missbrauchssache, dass der Glauben missbraucht werden kann. Oder vielmehr, dass die einzelne Religion, genau, dass Religion missbraucht werden kann, dass ist ja sehr stark dadurch geprägt durch einzelne Kategorien der Gläubiger und der Leute, die den Glauben, wie sagt man, verteilen, nee, sondern und unter den Menschen bringen.
Mhm.
Bei der Kirche zum Beispiel Pastoren und der Papst meinetwegen selber und natürlich Pfarrer. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja zum Beispiel, ich kenne mich jetzt mit den einzelnen beiden Kirchen, also den beiden christlichen Kirchen jetzt nicht so gut aus, dass er immer suggeriert wird.
Sekunde, man geht hin. Stopp mal gerade. Ich muss jetzt gerade meine Verkehrsmeldung machen. Bleibst du kurz dran, bitte?
Oh, natürlich.
Na klar. Vorsicht, auf der A39 Braunschweig Richtung Wolfsburg zwischen Kremlingen und Scheppau, Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Auf der A39 Braunschweig Richtung Wolfsburg zwischen Kremlingen und Scheppau scheppern Gegenstände auf der Fahrbahn. Da, wo es geht, eine gute Fahrt. Da sind wir wieder.
So. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil es wird das schon suggeriert, es wird auch so gemacht, dass wenn man zur Kirche geht und man sich zum Beispiel die Absolution holt oder einfach beichtet, dass man dann in den Himmel kommt. Das ist, glaube ich, bei der, weiß ich gar nicht, katholischen Kirche so.
Ich glaube, ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so genau. Ich habe mich da auch nie.
Das alleine bringt ja schon ganz, ganz großen Möglichkeit des Missbrauchs mit sich. Dass der Pfarrer, der Pastor, der, ich habe keine Ahnung wer, Kaplan meinetwegen auch, diesen Glauben des Menschen, dass wenn sie ihre Sünden gestehen, sie im Himmel kommen, missbrauchen können.
Ja.
Ne? Im Mittelalter meinetwegen nach dem Motto, dann bringt er mal ein Schwein mit, dann ist sie alt vergeben. Und heutzutage kann man das wahrscheinlich durch irgendeine andere Sache machen.
Ja, ist halt die Frage, die ich eben dann auch sagte, wenn unsere neue Religion Gutes zum Ziel haben soll, wer bestimmt eigentlich, was gut ist und was schlecht?
Richtig, weil gut und schlecht, es liegt immer im Auge des Betrachters. Na klar gibt es Sachen, wo ich sagen würde, da kannst du natürlich auch immer wieder dementieren, weil über solche Sachen kann man einfach diskutieren, die schlecht sind. zum Beispiel morden.
Ja.
Na, ich sage jetzt absichtlich morden anstatt töten, weil morden ist ja schon das Töten aus einem
niederen Beweggrund.
Genau. Ja? Und das muss ich sagen, macht man halt einfach nicht, finde ich. Aber was ich viel, viel eher interessanter finde, ist, bevor ich den Faden wieder verliere, mit den einzelnen Kategorien und Rängen, sage ich jetzt einfach mal, mit der Religion. Ich finde, die Religion erläutert sich ja auch an den Glauben eines Gott, an einen Gott. Deswegen ist ja der Buddhismus meiner Meinung nach keine Religion. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass der Buddhismus keine Religion ist, weil der Buddhismus keinen Gott beinhaltet. Buddha ist ja kein Gott, Buddha ist eine Person. Mhm. Und anders als ein gewisser Zimmermann hat er auch nie behauptet, dass er ein Gott oder ein Sohn eines Gottes sein könnte.
Ja.
Er hat einfach nur gesagt, ich bin Buddha. Und das war es gewesen. Und die Leute haben sich halt an seine Art und Weise des Lebens angepasst. Und dadurch ist der Buddhismus wohl entstanden.
Mhm.
Was anderes war es nicht. Es ist keine Religion, es ist eine Art Einstellung des Lebens.
Er ist nicht mit einer höheren Macht in Verbindung, sondern hat einfach nur mehr Erkenntnis als alle anderen erlangt durch seine Meditationstechniken oder sonst was.
Ob es nun eine Art Erkenntnis ist, weiß ich nicht, aber es ist eine Art und Weise des Lebens gewesen.
Das ist wieder die Frage, ob es wirklich Erkenntnis ist. Ja, stimmt.
Mhm. Richtig, genau. Also es ist halt einfach eine Lebenseinstellung gewesen, die der gute Buddha damals hatte. Und die hat den Leuten halt so gefallen oder nicht gefallen, dass sie halt gefallen, also höchstwahrscheinlich haben sie denen gefallen, dass sie daraus eine Weltanschauung gemacht haben, genau. Ich wollte jetzt absichtlich irgendwie das Wort Religion wieder vermeiden, weil ich ja schon wieder meine ganze Aussage dementieren würde.
Also Religion braucht immer
eine Religion braucht eine höhere Macht.
Eine transzendente Wesenheit.
Genau. Weil ansonsten ist da keine Religion mehr, sondern eine Lebenseinstellung.
Was ist mit diesen ganzen Esoterikern, die irgendwas faseln von kosmischer Energie, die sie kanalisieren könnten, um damit dann irgendwie Wunderheilung zu betreiben? Ist das Glaube an eine höhere Macht? Es ist irrational, also es ist nicht vorhanden.
In meinen Augen ist es irrational, ja.
Na, es ist irrational. Wenn es rational wäre, könnte man es nachweisen. Kann man aber nicht.
Richtig, natürlich. Also in meinen Augen ist es wirklich, wie du relativ am Anfang der Sendung schon gesagt hast, mit dem ganzen Esoterikzeug und dieses Stein auflegen und hier, weiß ich nicht, Gebirgswasser trinken, in der Ziege gebadet hat oder so ein Blödsinn.
Das Lustigste sind ja immer noch Ohrenkerzen, ne? Da könnte ich immer heulen vor Lachen.
Ja. Also ich bin ja auch, meine Mutter, die glaubt ja auch sehr stark an solche Sachen.
Oh ja.
Ja, also hier mit Hand auflegen und mit Steine besprechen und so, das hilft ja. Ja, also mit dem Kuchen gesagt.
Macht es das zu einer Religion? Weil es gibt ja in diesen esoterischen Weltbildern, da gibt es ja dann irgendwie doch eine, es gibt ja eine höhere Macht, ne? Das ist dann eine Energie, die man irgendwie anzapfen kann. Also ein Ultrabewusstsein oder ein höheres Bewusstsein.
Aber da ist es ja wieder, es ist zwar eine höhere Macht, aber es ist kein höheres Bewusstsein in dem Moment. Es ist mir fällt jetzt kein anderes Wort für Person ein.
Es hat keinen Willen.
Also es hat keinen Willen.
Mhm.
Gott und alle Götter, die in den Religionen existieren, haben ja im Endeffekt einen Willen, das sind ja Personen. Ob es nun der Gott ist, der gleichermaßen für die Moslems, für die Juden oder die Christen steht, die ca. 2000 Götter, die Inder haben, oder weiß nicht, was die Griechen damals hatten hier mit
den Olymp.
Zeus und Olymp, also die Olympianer, oder Italiener in genau das gleiche in Grün mit Mars, Venus und wie sie alle hießen. Es waren in dem Moment ja immer Personen, immer Wesen mit Willen, die etwas gesagt haben, sage ich jetzt mal, ne? Oder die den Menschen gesagt haben, wie sie leben sollten. Und das ist in dem Moment nicht bei dieser Esoterik ja nicht unbedingt der Fall.
Stimmt, das sind zumindest keine handelnden, keine handelnden Wesen. Es gibt keine Zielgerichtetheit.
Ich glaube ja bloß ganz einfach, dass es irgendeine Art
übergeordnete Kraft, die sie selber anzapfen können.
Genau, diese anzapfen und nutzen können, um andere Leute zu helfen.
Und sich selbst die Taschen voll zu machen.
Wenn sie es dann machen. Es gibt ja auch welche, die das wirklich für lau machen, ne? Die da wirklich wie,
Das sind aber ganz, ganz wenige.
Jahre entsprungen. Natürlich sind es wenige.
Da habe ich, erst einen einzigen kennengelernt, der das für lau macht.
Ich sag mal, diejenigen, die es wirklich für Geld machen, die glauben auch nicht daran. Die glauben nicht wirklich daran, dass sie irgendwelche magischen Kräfte
das
oder...
Das bestreite ich. Ich bin so wohlwollend, den ganzen Scharlatanen zu unterstellen, dass sie es einfach, dass sie es nicht aus Arglist, sondern aus Arglosigkeit machen. Dass sie einfach...
Da möchte ich ganz gerne einen relativ berühmten Berliner zitieren.
Ja.
Mario Barth. Ah. Wenn man sich selber lang genug einredet, dass es so ist, dann glaubt man irgendwann dran. Und ich glaube, bei diesen Scharlatan-Esoterikern ist es dann irgendwann so. Die haben irgendwann damit angefangen, weil sie dachten, Mensch, damit kann ich Geld machen. Und irgendwann glauben sie selber daran, dass sie das können.
Nee, da bin ich zu wohlwollend, tatsächlich. Also ich lache die alle aus. Weil, also ich lache die auch gerne aus, weil ich das wirklich kaum was lächerlicher finde als sowas. Aber ich unterstelle erstmal nicht, dass sie arglistig sind. Also ich unterstelle, dass sie täuschen. Ja, alle Esoterik und das alles, was da so Alternativmedizin ist ja immer so schön. Immer wo Alternativ davor steht, weißt du schon direkt, dass das nichts ist, ne? So, weil wenn's funktionieren würde es zumindest bei der Alternativmedizin einfach Medizin heißen. Ne? Das basiert alles auf Täuschung. Ne? Nur
aber wissentliche Täuschung oder unwissentliche Täuschung?
Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten, der weitaus überwiegende Teil aller Anwender, also aller Verkäufer dieser Geschichten, genauso wie der weitaus überwiegende Teil, also wahrscheinlich sogar alle Anwender dieser Techniken, das aus Arglosigkeit machen, dass es nicht Niedertracht ist, die sie treibt, sondern eher Unwissenheit, Schlichtheit, wie auch immer du es nennen willst. Mhm. Also die sind einfach nicht ganz bei Sinnen, wie man so schön sagt.
Also dann bist du wohlwollender, als ich es bin.
Ja, also weil das ist die Menschen sind nicht so böse, wie man immer meint. Es gibt böse Menschen.
Nein, auch nicht.
Aber die wenigsten Menschen sind echt richtig hässliche, böse Menschen. Die meisten Menschen sind einfach nur, weiß ich nicht, wir sind halt doof. Wir hatten ja eben schon mal gesagt,
Menschen
Komplexität.
Sind Herdentiere. Das ist eigentlich das Hauptproblem.
Du hast Herdentiere und du hast ein Gehirn. Das Gehirn ist so konzipiert, also so strukturiert, dass es Komplexitätsreduktion betreibt. Also immer, das Gehirn ist immer bestrebt, aus komplexen Phänomenen sehr, sehr einfache Phänomene zu machen, eine sehr einfache Erklärung zu finden. Das kann man immer schön überprüfen, wie das funktioniert oder was das Gehirn macht, wenn man sich dicht vor eine Raufasertapete stellt. Und das anguckt. Dann versucht das Gehirn, dieses Chaos zu ordnen, was ihm nicht gelingt, weil es keine Ordnung gibt. Und trotzdem siehst du darin Strukturen, die nicht vorhanden sind.
Ich sehe immer das Negativ. Wir sehen immer, dass die Knubbel die eigentlichen Einbuchtungen sind.
Genau. Und daraus, dass das Gehirn so strukturiert ist, folgt oder resultiert eigentlich, dass wir leichtgläubig sind. Dass wir immer die...
Aber dadurch hat man jetzt eigentlich auch schon den Grund für eine Religion eigentlich schon erklärt. Ja, also ich glaube die Religion war ja damals, wir wussten ja damals, hatten wir ja das Wissen nicht, das wir jetzt haben. Ist ja klar.
Ja.
Na, irgendwann sind wir ja mal aus Höhlen gekrochen.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass Religionen damals eigentlich erschaffen worden sind, um Leuten halt den Sinn näher zu bringen. Damit weil Menschen fragen. Sie fragen, warum sind wir hier, warum ist die Erde da?
Ja.
Und weil irgendjemand einfach mal, sage ich mal, den Kopf dicht hatte, hat irgendwie erklären zu wollen, hat er gesagt, na, pass auf, das ist folgendermaßen. Er gibt da so einen weißbärtigen 2-Meter-Kunden. Der hat sich gedacht, Mensch, ich habe mal 7 Tage frei. Was mache ich jetzt? Habe ich halt mal Himmel und Erde gemacht und...
Zumal, welche Antwort willst du geben vor 2000 Jahren, wo Teile der Menschheit noch davon ausgehen mussten, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums ist, die Sonne drumherum kreist und der Mond aus Käse sei?
Richtig. Und deswegen sage ich ja, ist das heutzutage gar nicht mehr so einfach möglich. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich habe eine Religion oder ich dementiere eine Religion. Das Dementieren einer Religion ist heutzutage auf jeden Fall einfacher als vor, sag ich mal, 2000 Jahren, wo es ja gerade das große im Kommen war jetzt mit dem Christentum. Obwohl der Judentum, glaube ich, schon ein bisschen älter ist.
Ja, und davor gab es ja auch noch genug andere Religionen.
Genau, natürlich.
Religion ist, denke ich mal, oder sagen wir mal nicht Religion, wahrscheinlich ist es sogar Religion. Also dieser organisierte Glaube und gelenkte Glaube ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst, weil das Gehirn alt ist. Also im Grunde ist das, was dieser Mechanismus der Komplexitätsreduktion ist letztlich auch, und da mögen mir jetzt die Neurologen und Psychologen und so verzeihen, dass ich das so reduziere, diese auch wieder Komplexitätsreduktion meinerseits. Die Komplexitätsreduktion im Gehirn ist letztendlich auch verantwortlich für den Fluchtreflex. Eine unübersichtliche Situation erscheint dir gefährlich, darum läufst du mal lieber weg. Das ist zwar zu 99% ist das völlig irrational und unnötig, dass du wegläufst, aber es hat auch nicht geschadet. Und dieses 0,1%, wo es tatsächlich nötig war, wegzulaufen, hat es sogar genutzt. Und darum denke ich mal, dass Religion so alt ist wie die Menschheit selbst. Du tritt halt nur immer wieder in anderen Konstellationen auf. Und ich weiß es
nicht. Wie durchsetzungsfähig ist sie? Das war das Problem.
Das ist, wie
durchsetzungsfähig. Der Christentum kam zu einer Zeit, glaube ich, wo einfach die Menschen einfach sowas tatsächlich aufgenommen haben wie ein Schwamm.
Ja, ich meine, angenommen.
Weil die einfach also, die bequemste. Das war sowieso eine Diskussion, die ich mal mit einer Freundin hatte. Ich habe ja mal gesagt, ich verstehe den Christentum nicht, allgemein den Glauben nicht, weil ich es einfach für zu bequem halte, Sachen, die ich nicht erklären kann, die ich nicht erklären kann für mich. Anders als gelehrte Leute wie Physiker, einer Religion anhänge, wie zum Beispiel die Entstehung der Welt. Ja? Mal gut, heutzutage kriegt man sowas mehr oder weniger in der Schule mit, dass irgendwann mal passiert ist mit ein paar Dreckklumpen, Gravitation und
ja, wobei das hat ja wiederum nicht wirklich, also das ist ja nicht dem Christentum eigen, das ist ja dem Glauben.
Nein, aber das meine ich ja, das ist der allgemeine Glauben, ne? Sondern dass halt das bequemer ist, dann einfach an eine Religion zu glauben oder an den Grundsätzen der Religion oder den Inhalt einer Religion, der halt das einen für einen erklärt.
Ja, Wissen ist immer Arbeit.
Dann glaubt man einfach. Ja. Aber heutzutage ist es wirklich so, so wurde mir das gesagt und das fand ich auch nachvollziehbar. Heutzutage ist es schon fast zu schwerer zu glauben als zu wissen. Weil der Glauben muss verteidigt werden.
Ja, vor allen Dingen, das ist halt gerade da, wo der Glaube religiös wird, wird es sehr, sehr schwer, weil
genau das
Gott,
meine ich.
Vor 300, 400, 500 Jahren, da konnte Gott noch im Himmel sitzen und auf uns gucken. Mittlerweile muss Gott irgendwo vor dem Urknall sein, weil alles, was nach dem Urknall ist, kennen wir. Ne? Und ja, da haben wir Gott nicht gefunden. Also muss der davor irgendwo sein. Und das macht es natürlich schwer. Es macht es zunehmend schwer. Klar, es ist wesentlich simpler, mir vorzustellen, oh, der auf der Rückseite des Mondes sitzt Gott. Ja, nee, tut er nicht. Wir haben nachgeguckt. So, also das kann gut sein. Also so eine große Offenbarungsreligion heutzutage sehr schwer zu verteidigen ist. Ja, das glaube ich wirklich. Ja, da kannst du recht haben. Ja. Vielleicht flüchten sich die Menschen deswegen auch in diese Ersatzreligionen oder Religionsersatze.
Auf jeden Fall. Ja, vor allem, man muss ja auch sehen, diese Religionsersatze, das sind halt immer so Sachen, bei vielen Religionen frage ich mich auch, wieso sie das machen. Bei dieser Jehova-Geschichte, dadurch, dass ich damals in meiner Ausbildung selber mal einen bei hatte, als Praktikanten, der Zeuge Jehova war, ich bin absolut nicht begeistert von dieser sektenartigen Religion, sage ich jetzt mal beabsichtigt. Aber ich hab Verständnis dafür, wenn Leute dahin gehen, also nicht wirklich Verständnis, aber ich kann es eher nachvollziehen als zum Beispiel sowas wie Scientology. Ja, weil Scientology ist auch keine Religion, sie glauben an keinen Gott, sie glauben aber an ein höheres Wesen. An irgendeinen Alien, der irgendwann mal seine, ich glaube, DNA-Spuren bei uns hinterlassen hat.
Die
und alles
Seelen, die Seelen, irgendwelche Seelen in irgendwelche Vulkane geworfen hat.
Ja,
War halt ein Drittklassiger. Der Typ, der es erfunden hat, war halt auch wirklich nur ein Drittklassiger Science-Fiction-Autor. Sonst hätte das vielleicht ein bisschen hübscher gemacht. Ja,
aber das ist wirklich, da verstehe ich das nicht. Da habe ich kein Verständnis für, wieso man dann an solche Sachen glauben kann.
Ja, wenn es halt die Kategorien bedient, die wir heute Abend schon gehört haben, also Sinnstiftung, Hoffnung, Orientierung dir gibt, Komplexitätsreduktion betreibt, dann kannst du halt dran glauben. Es ist halt, natürlich fällt nicht jeder sofort auf Scientology rein, aber es gibt genug Leute, die in der richtigen Stimmung sind, darauf reinzufallen. Genauso wie es genug Leute gibt, die in der richtigen Stimmung sind, auf Pseudomedizin reinzufallen oder auf irgendwelche komischen...
Das ist halt die Sache. Weil zum Beispiel, ich bin jetzt wirklich mal so frech und sage mal, Leute wie Will Smith zum Beispiel, sind nicht doof. Ich glaube nicht, dass er ein dummer Mensch ist.
Wer weiß. Vielleicht ist er ein dummer Mensch.
Vielleicht ist er ein dummer Mensch. Man muss da eigentlich davon ausgehen, weil er ein Scientologe ist. Bei Tom Cruise bin ich mir sicher, dass er ein dummer Mensch ist.
Man muss dann halt aber auch nochmal sehen, dass so jemand wie Tom Cruise, Will Smith ist Scientologe, wusste ich gar nicht. Also dass so Typen wie Tom Cruise, der wird natürlich, ich weiß nicht, ob er daran glaubt, aber was bei dem natürlich passiert ist, der hat einen unmittelbaren, ungeheuren Vorteil davon. Ne? Der ist eigentlich ist er ein hochbezahlter Gesichtsverleiher, der aber eigentlich ziemlich machtlos ist. Ne? Also du kannst so viele Millionen haben, wie du willst. So ein Schauspieler, der übt nicht viel Macht aus. Jetzt kommt so eine Organisation zu dir, und sagt, ja, hör mal, du bist ja, ich merke gerade hier, wie mein Messgerät schlägt gerade aus, du hast ja eine ganz besondere alte Seele und bla, blub, die blub, du kommst jetzt mal zu uns und wir initiieren dich direkt, du musst auch nicht so viel bezahlen, und wenn es tatsächlich wirkt, dann spread the word, ne, dann erzählst es halt den Leuten. Mhm. Und das wirkt natürlich dann auf Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass gerade so ein Schauspieler wie Tom Cruise dann auch sehr orientierungslos ist, weil er sein Leben lang von anderen gesagt kriegt, was er zu tun und zu lassen hat, dann ein Management hat und. Das ist eine wilde Spekulation natürlich jetzt gerade, ja, aber also wenn es um diese Prominenten geht, da würde ich gar nicht mal so von Dummheit oder sowas oder in die Falle getappt ausgehen, sondern eher davon, dass das so eine Win-Win-Situation ist. Weißt du, die haben da irgendwie, die haben einfach, ja, die können dadurch Macht ausüben. Und jeder macht das gerne. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der nicht gerne Macht ausüben würde.
Mhm. Aber zum Beispiel dieses Thema, wie zum Beispiel sagst, du wusstest selber nicht, dass Will Smith ein Scientologe ist. Mhm. Ich bin jetzt zu 90% sicher. Ich habe das, glaube ich, mal vor einer Woche, glaube ich, gerade das kam das wieder im Fernsehen. Bei ihm ist es ja bloß so, er publiziert das nicht.
Mhm.
Er publiziert nicht, ich bin Scientologe. Anders als Tom Cruise, anders als, mir fällt der Name nicht ein.
John Travolta. Isaac Hayes, glaube ich, auch, ne?
Ja, ne? Die publizieren das aber. John Travolta jetzt auch weniger, aber mal Tom Cruise ist wirklich ein Paradebeispiel. Tom Cruise ist Gesicht von Scientology. Wenn man an Scientology denkt, denkt man an Tom Cruise und umgekehrt.
Ich gucke gerade in die Wikipedia. Es gibt von Will Smith viele positive Aussagen über Scientology. Seine Frau und er sind enge Freunde von Tom Cruise und Katie Holmes. Smith bestreitet, der Scientology-Kirche zugehörig zu sein, sagt aber, ich denke einfach, dass viele der Ideen hinter Scientology großartig, revolutionär und nicht religiös sind.
Sie sind ja auch nicht religiös.
Im September 2008 distanzierte sich Smith eindeutig von Scientology. Zudem traf er sich mit Aktivisten der Anti-Scientology-Bewegung. Ebenso widersprach er dem Gerücht, es würden die Lehren von Scientology an der von ihm seiner Privatschule unterrichtet. Blablabla. Ende des Jahres folgte eine Spende über $122.500 an Scientology, wobei er aber ein weiteres Mal zum Ausdruck brachte, dass er kein Mitglied dieser Kirche sei.
Gut, da
schwierig,
kann man sich,
ne,
jetzt
also
seine Sache zu denken.
Ja, ich meine, auch Eva Herrmann hat sich hingestellt und gesagt, naja, das mit den Autobahnen, das war ja gar nicht so schlecht. Ne? Also du kannst in jeder noch so fragwürdigen, menschenverachtenden Ideologie sicherlich auch einzelne positive Aspekte finden und dann eben sagen, ja, so schlimm kann die Ideologie ja dann gar nicht sein, wenn sie einen positiven Aspekt hat.
Richtig. Ja, ich meine, das den Vergleich gerade mit Eva Herrmann zum Beispiel fand ich ziemlich gut. Ich meine, Hitler war ein Monster in meinen Augen. Na, aber die Autobahnen waren echt keine schlechte Idee. Auch wenn die
Hatte er allerdings nicht gehabt.
nein, natürlich nicht. Und der Grundgedanke von der Autobahn war ja auch nicht der, dass Deutschland überall mobil ist, sondern, naja, dass die Wehrmachtspanzer und andere Fahrzeuge halt schnell von A nach B kommen.
Hm. Ja, das ist dann wieder die Frage nach dem richtigen Leben im falschen, sondern also irgendwie, also kann überhaupt in einem solchen Unrechtssystem irgendetwas recht sein? Kann man überhaupt irgendetwas, das zwar isoliert betrachtet recht ist, also in einem Unrechtssystem etwas isoliert betrachten, das recht ist, ist es dann immer noch recht, wenn man es im Kontext des Unrechts betrachtet? Das weiß ich gar nicht, denke nicht.
Man sagt ja immer so schön, Unrecht und Unrecht ergibt dann nicht gleich automatisch Recht.
Ja, das stimmt.
Und deswegen, also das ist, man kann halt, das ist wieder so ein Thema, worüber noch wieder diskutieren
wird. Genau, und wir hören jetzt trotzdem mal damit auf, weil wir sind schon viel zu weit abgeschweift, mein lieber Reik.
Alles klar.
Ich danke für deinen Anruf.
Gut, bedanke mich bei dir. Schönen Abend noch.
Dir auch. Und die Sarah macht weiter. Hallo Sarah aus Saarbrücken. Was?
Hallo, guten Abend.
Bist du eingeschlafen?
Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Ich mach mal gerade das Radio leise.
Ja, das ist gut.
Gut, okay, also ich bin auf jeden Fall mal nicht gläubig.
Ja.
Bin katholisch aufgewachsen, habe aber ganz schnell verstanden, dass da nichts, was nicht stimmen kann. Ich mache es kurz. Ich denke, Religion heutzutage bedeutet meiner Ansicht nach was Schlechtes. Weil Religion Macht bedeutet, Unterdrückung und also für die, die halt, für die katholische Kirche zum Beispiel, ich gehe jetzt vom Christentum aus und Ja, auf der anderen Seite bedeutet Religion oder der Glaube an Gott, der Glaube an den Teufel, der Glaube an sonst irgendwas für Menschen einfach auch moralische Unterstützung, die sich einsam fühlen und die so keine, wie nenne ich das, Lebenskraft oder weißt du, was ich meine?
Halt. Halt, ja. Hoffnung, diese ganzen Sachen, nicht?
Hoffnung, ja, halt, ach so, halt, genau, ich dachte, du wolltest...
Nee, halt im Sinne von festhalten, halt. Nicht anhalten, also, ja, du ja, sagtest, genau, du halt, sagtest halt. Religion heutzutage wäre gefährlich. War sie das früher nicht?
Das weiß ich nicht, das kann ich ja nicht beantworten.
30-jähriger Krieg? So, wenn ich an 30-jährigen Krieg denke, der im Grunde auch ein Religionskrieg war? Also Kriege um im Grunde ein Dauerscharmützel um die religiöse Vorherrschaft?
Gut, da müsstest du mir jetzt mehr über den Krieg erzählen.
Über den 30-jährigen Krieg?
Ja, genau.
Da fürchte ich, wirst du dir anlesen müssen, weil ich glaube nicht, dass in den 2 Minuten, die uns bleiben, ich einen Abriss über den 30-jährigen Krieg geben kann.
Hatte ich mir fast gedacht. Ja, also ich kann von heute ausgehen, von dem, was ich erlebe, von dem,
verstehe,
was ich höre.
Verstehe, okay, kapiert.
Genau, und ich denke einfach, ja, es ist Blödsinn, an Gott zu glauben einfach. Und es ist einfach, im Endeffekt, es ist einfach nur Geldmacherei, sage ich das mal so. Religion bedeutet einfach Geld schaffen für die Kirche und... Ja.
Aber wer schrieb das denn? Stand das jetzt in den, warte mal eben. Genau, Julia hat eine Mail geschickt, die schreibt, es gibt Freikirchen, die beziehen keine Kirchensteuern.
Okay, und wo?
Das weiß ich nicht.
Gut.
Das weiß ich leider nicht. Wobei da natürlich dann auch die Frage ist, ob sie nicht trotzdem Geld einnehmen, ne? Weil irgendwovon müssen sie ja auch ihre Gebäude bezahlen und ihr Personal und sowas.
Genau, auch das.
Aber ist es reine Geldmacherei?
Reine Geldmacherei, das ist eine gute Frage. Ich denke...
Also es kostet wahnsinnig viel. Ne? Wenn man überlegt, was man dafür kriegt, kostet es wahnsinnig viel. Weil letztendlich kann sich ja eigentlich jeder selber seine Religion so zusammenbauen, wie er sie haben will.
Ja.
So gesehen ist es in Geld ausgedrückt ziemlich teuer. Aber ist es nur Geldmacher, ist es nur dazu, da den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Was heißt, mag ich mir nicht vorstellen.
Okay, das sagt, also bestimmt nicht, klar. Aber also
schwierig,
okay.
Ne?
Es ist sehr schwierig, ja.
Wenn es nicht der Geldmacherei dient, vielleicht kommen wir so daran, wenn es nicht der Geldmacherei dient, wozu dient es dann?
Die Menschen auch irgendwie, also ich gehe von der katholischen Kirche aus, ne? Die Menschen irgendwie zu kontrollieren eventuell auch oder auch zu unterdrücken. Also nee, unterdrücken, nee, das ist falsch.
Also Herrschaft auszuüben.
Kein guter Begriff, eine Herrschaft einfach.
Mhm.
Und ja, und
ich erlöse dich, Sarah. Die Sendung ist nämlich jetzt zu Ende. Ja, die Sendung ist auch zu Ende. Das ist perfekt. Ja. Du hast den Faden verloren. Die Sendung ist zu Ende. Alles ist gut.
Es ist spät. Einen
ich wünsche
Abend
dir eine gute Nacht. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Salü. Das war's für heute. Die Late Line ist zu Ende. Morgen gibt's wieder eine Late Line, damit Caro Corneli. Ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit und versuche mal bei der Redaktion, wo ich ja meine Themen immer absprechen muss, durchzudrücken, dass wir mit der Religionsgründung weitermachen, weil wir sind ja gerade mal bei einer Begriffsbestimmung stehen geblieben am heutigen Abend. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.